Wer ist vergessen haben.
Was denn? Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und Björn. Tja, wie war denn deine Woche, Martina? Viel erlebt, das ist ja super. Naja, kommen wir dazu, was ich gespielt habe. Nein, das würden wir nie machen. Natürlich wird die Martina genauso viel reden wie immer und ich mich entsprechend einhaken. Es sind alles böse Gerüchte, dass ich hier unterdrückt werde.
Du wirst doch nicht unterdrückt.
Nein.
Niemals. Darf ich jetzt auch endlich was sagen?
Ja, natürlich.
Gut. Geht's dir gut?
Mir geht's super. Weißt du, das ist unsere erste Folge, die wir auszeichnen nach unserem Start, nachdem wir die erste Folge hochgeladen haben. Und ja. War das nicht überwältigend?
Das war ein cooler Tag. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so der Montagabend, das war irgendwie schon, also wir waren ja beide total überrascht, weil iTunes so schnell geprüft hat. Ja. Und deswegen haben wir eher sehr überraschend hochgeladen. Und dann der Dienstag mit den ganzen Reaktionen und so, der war schon cool.
Unglaublich, unglaublich. Hätte ich nie mit gerechnet.
Ich auch nicht.
Ich bin da auch sehr dankbar für, dass das so gut angekommen ist und die Leute uns alle, also war unglaublich.
Auf jeden Fall irgendwie hören. Ich fand das cool, so dieses mit Fuchs und Bär auf dem Weg zur Arbeit, mit Fuchs und Bär auf dem Weg zur Gamescom.
Die Bilder waren super, alle überall. Das war ein Traum. Einer genau. Der schönsten Tage in diesem Sommer.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Und ihr habt eigentlich auch das kritisiert, was wir selber kritisiert haben. Wir hoffen, dass es jetzt inzwischen mit meiner Tonlage und allem ein bisschen besser wird. Wir haben uns da eingearbeitet. Ich nehme mit einem anderen Mikro auf. Wir gucken mal, was wir noch so alles nach und nach verbessern. Aber wir sind ja beides eigentlich totale Podcast-Newbies. Und jetzt müssen wir einfach gucken.
Das stimmt. Aber, also die Leute, die gesagt haben, du würdest zu viel reden, die haben sich den zweiten Teil ja gar nicht angehört. Anscheinend. Oder waren noch nicht beim zweiten Teil, als sie das geschrieben haben. Weil im zweiten Teil habe ich halt mehr geredet. Und das ist halt so, dass du diejenige bist, die viel besser erklären und vorstellen kann. Und deswegen redest du bei der Vorstellung des Spieles viel mehr über das Spiel. Und natürlich
dabei. Du bist derjenige, der sich besser über Spiele auslassen kann. Sind wir da jetzt in irgendeinem komischen Rollenbild drin? Das weiß ich noch nicht.
Nein, natürlich nicht.
Gut.
Aber genug der Lobhudelei, so toll bist du auch nicht. Fang doch mal damit an.
Was ich gespielt habe.
Was du gespielt hast.
Ja. Ich rede jetzt eigentlich hauptsächlich nur über ein Wochenende. Ich habe natürlich viel mehr gespielt, aber ich war wieder in Köln zu einem Wochenende. Und das war total cool, weil ich abends mal wieder als Frau Gast sein durfte beim Männerspieleabend, bei dem ich total gerne bin, weil die Jungs alle total klasse sind. Und ich glaube, sie freuen sich auch ein bisschen, dass ich als Frau dann mal mitspiele. Und dann habe ich meine Erstpartie Pulsar 2894. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, gespielt. Wollte ich zur Messe schon die ganze Zeit Probe spielen. Sieht cool aus. Auf der Messe haben mir alle Leute davon abgeraten, haben gesagt, das ist total doof und Würfeleinsatzmechanismus und so. Ich fand's ganz nett. Also ich glaube, das muss man schon häufiger spielen, um dann zu gucken, wie die Mechanismen zusammenlaufen. Aber ist jetzt auch kein Spiel, also ich habe selber nicht, wo ich jetzt sagen würde, muss ich mir kaufen. Also spiele ich gerne wieder mit, ist aber nicht auf meiner Prioritätenliste die 1. Das ist so. Dann haben wir das Burgle Brass gespielt, was du letztens als Aufstehrätsel hattest.
Ja,
das habe ich jetzt
toll.
Dann endlich zum ersten Mal gespielt.
Ja, ich habe das auch schon öfters gespielt.
Ja, siehst du, guck mal, ich habe es jetzt einmal gespielt. Ich fand es sehr cool, aber das ist schon echt schwer, oder? Oder geht man da normal locker durch? Also wir sind nicht locker durchgegangen. Also es war schon relativ hart, muss ich sagen.
Also vielleicht kommt es auch dann auf die zufällige Verteilung der Sachen an. Aber die eine Partie war relativ leicht und okay. Die andere war okay.
Ja. Also das Thema ist halt einfach cool, ne? Also irgendwie als Bankräuber rein und zu versuchen rauszukommen und so. Genau. Finde ich auch gut umgesetzt.
Über drei Ebenen, ne?
Genau, die Holzmiepel
Die war süß, ja.
Süß.
Ja.
Ja. Und dann natürlich, wie immer, ein Dekrypto. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der perfekten Dekrypto-Partie, weil mir ja alle Welt davon erzählt, was es für geile Dekrypto-Partien gibt über 5 Runden, 8 Runden, sonst irgendwas. Ich habe dieses Spiel noch nie länger als 3 Runden gespielt.
Weil die Leute dann keine Lust mehr hatten?
Genau, nein. Weil immer ein Team so schlecht ist, dass die anderen gewinnen. Also es ist immer
und du
so.
Du bist immer in dem einen Team.
Fast immer.
Okay, hätte ich jetzt nicht vermutet, aber gut.
Nein, ich bin in dem Team, was gewinnt.
Natürlich.
Was denn sonst? Also ich glaube auch, dass Frauen da relativ gut drin sind. Sich umzustellen bei Begriffen und so weiter.
Aber ist das ja. nicht bei diesen Spielen oft so, dass du dann auch so eine Sache hast, dass wenn sich die zwei Leute gut verstehen und gut kennen und viel gemeinsam haben, dass sie dann sich besser kommunizieren können über halt ihre gemeinsame Hintergrund, ja, Vergangenheit?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wenn du dich ein bisschen kennst, geht das schon ganz gut. Ich habe das ja mal mit dem Hashemitenfürst gespielt und das war total schwer, weil wir uns gar nicht kennen. Hm. Ne? Sondern ja, über Twitter. Und das dann zusammen zu spielen, war schon relativ hart.
Ja. Ja, gut. Kann halt nicht bei jedem so funken wie bei uns, ne?
Nee. Aber ich weiß nicht, wie gut wir in der Krypto wären.
Ich habe auch keine. Ich kenne das ganze Spielprinzip nicht.
Ja. Also vielleicht erklären wir das irgendwann mal, weil ich glaube schon, dass das ein gutes Spiel von 2018 ist. Auch wenn ich immer noch nicht die richtig gute Partie gespielt habe. Hm. Aber ich sehe das Potenzial.
Okay. Ich weiß nicht, diese.
Aber es ist auch nicht so dein Ding, die Kommunikationsspiele.
Naja, gut, in den entsprechenden Spieleabenden, wo du halt so Pärchen hast, werden halt sowas wie Codenames gespielt, da wird dann bestimmt auch sowas wie die Krypto irgendwann kommen, oder?
In Spieleabenden, in denen man mit Pärchen spielt.
Ja, es sind halt nicht unbedingt die Gloomhaven-Spielabende, das trenne ich schon.
Ach so, okay. Also ja, ich habe solche Pärchen nicht in meinem Umfeld.
Ich habe schon die wenig Spielerpärchen, mit denen ich ab und an mal spiele. Und dann ist dann halt so seichtere Spiele, ne?
Ja. Ja, dann sag du doch erstmal nochmal was du gespielt hast, bevor ich weitermache.
Ich habe relativ viel Hero Realms gespielt mit der Familie, auch mit den Kindern. Das ist
live, richtig.
Ja, so mit Karten.
Mit Karten, also nicht mit App.
Nein, ja, gut. Nein. Und ich war richtig überrascht, welche Überlegungen dann die 7- und 9-jährigen Kinder da angestellt haben. 9-jähriger Junge ist klar, ne? Der hat das einigermaßen drauf, aber dass dann so Rückfragen kamen nach einem Keyword von der 7-jährigen, die dann meinte, okay, was heißt das? Was ist das? Okay, und dann spiele ich das und das hat er mit dem und dem eine Assoziation und dann verstärkt sich das. Das fand ich schon beeindruckend. Da, ja. Da war ich so innerlich ein bisschen stolz.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und dann habe ich am letzten Spieleabend Automobiles gespielt. Das ist ein Autorennspiel von AEG. Und da hat man aber so, das ist ein Backbuilding-Game. Das heißt, du hast dann Würfel, also aber keine Cubes, keine würfelbaren Würfel, sondern einfach bunte Steine, die du in eine Tüte tust. Und von denen
Wie Hyperborea meinst du, ne?
Ich kenne Hyperborea nicht.
Ah, okay, gut.
Aber so wie, theoretisch wie Orléans, wo du auch so ein Arbeiter dann in den Beutel wirfst und dann die einsetzt irgendwo. Aber für ein Rennspiel halt. Und das ist thematisch, aber trotzdem gut umgesetzt mit dieser Mechanik. Das fand ich ganz beeindruckend. Und du setzt diese Würfel, wenn du dann halt vorwärts gehst, setzt du die Würfel auch erstmal auf zur Planung auf den Spielplan. Und kannst dann so deine Strecke, deinen Kurs planen. Das ist richtig, richtig nett gemacht. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe die Hybrid-Strategie ausprobiert und habe ein super dreckiges Hybrid-Auto gefahren und damit gewonnen.
Ich habe das Foto auf Twitter gesehen. Das war ganz schön braun.
Ja, diese braunen Würfel sind quasi immer Verschleiß und Dreck. Ja. Den musst du eigentlich loswerden, weil der blockiert einfach alles. Aber ich habe einfach dann manipuliert und rausgeholt und das war interessant, dass ich damit gewonnen habe, weil das sah am Anfang tatsächlich nicht so aus. Und unser Rennfahrer, der sonst immer bei solchen Spielen gewinnt, hat ziemlich abgeschlagen.
Okay, ja, weil es ja auch nicht nur ein reines Rennspiel ist, ne? Oder?
du musst halt verwalten, ne, diesen eine Cubes genau. verwalten, ne? Und ja, die entsprechend die richtigen kaufen und gucken, dass du dann. Aber ich, also der Hybrid, diese Hybridwürfel, die ich geholt habe, die funktionieren auch nur dann, wenn kein anderer die hat. Und da ist keiner draufgegangen. Sonst hätte dann hätte man zählen müssen, wie viel die anderen auf ihrem Tableau irgendwo haben, aber das hat halt keiner gemacht und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und hatte dann sehr viele von denen und konnte die immer optimal einsetzen. Das war dann die Gewinnerstrategie. Ja. Sondern so quasi Joker-Plättchen, die ich nutzen konnte, weil kein anderer das contestet hat.
Ja.
Ja. Das war.
Jetzt willst du mir sagen, dass du kein Gloomhaven gespielt hast.
Ja, gut, seit dem letzten Mal aufzeichnen haben wir auch Gloomhaven gespielt. Ich habe meine Säge. Mein Sägencharakter, den ich freigeschaltet habe, ist erstmal ausprobiert und sehr.
Ich bin so neidisch.
Ja, sehr supportive gespielt, also sehr unterstützend für die anderen gespielt. Und wir waren uns nach der Partie einig, dass ich den nicht so spielen sollte, sondern eher aggressiv, monstertötend.
Okay.
Deswegen werde ich den ein bisschen umstellen noch. Aber.
Ja, das ist ja für uns schon, glaube ich, so eine Sache, wo wir uns auch ein bisschen näher drüber kennengelernt haben, so ein bisschen, weil wir beide das gleiche Lebensziel bei Gloomhaven haben.
Oh, unser Lebensziel. Hatten, genau.
Hatten.
Leute sterben
ich hab's immer noch. Ich genau. hab's immer noch.
Ja, deine sterben nicht, meine sind schlechter.
Meine sterben einfach nicht.
Gewesen.
Du spielst aber auch mit 5 und ich spiele mit 3.
Ja, das ist erstaunlich, weil normalerweise ist Gloomhaven ja für 4 Spieler ausgelegt.
Ja.
Und das geht eigentlich gar nicht. Man braucht die App dafür, um die Monster zu steuern, damit man das Monsterdeck für einen Helden nehmen kann. Sonst funktioniert das nicht. Es sei denn, man stellt ein zweites Gloomhaven auf Deutsch, was dann hoffentlich, da freue ich mich echt drauf, dieses Jahr dann ankommt. Dann könnte man auch mit 2-mal der gleichen Klasse spielen, theoretisch. Das wird interessant, weil dafür ist das eigentlich auch nicht ausgelegt. Aber ich mag sowas austesten.
Naja, also wenn wir die wir Gloomhaven zusammen spielen in den Kampagnen unsere zusammen machen, haben wir 3 bis 4 Gloomhavens. Ich habe Age of Steam gespielt in Köln. Mhm. Und zwar versuchen die Männer um mich herum, die meisten Männer um mich herum, schon seit längerem mich zu mindestens mal Age of Steam, eher noch wären sie glücklich, wenn ich endlich mit 18XX anfangen würde.
Das sind so diese Hardcore-Eisenbahn-Spiele mit einer Börse, wo dann nach irgendwelchen komplizierten Formeln irgendwelche Marktwerte von den Firmen berechnet werden, die man sich dann einkaufen kann, wo man dann
genau,
Linien bauen kann.
Ausschüttungen gibt, je nachdem, wie weit die fahren und so. Also das Größte, was wir haben, ist 18OE, das ist der Orient Express. Und da baue ich immer mit auf. Das dauert 1,5 Stunden, das Spiel nur aufzubauen.
Geht es.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das schon aufbaue, habe ich schon keine Lust, es zu spielen. Und selbst wenn ich mich dann mal eine Stunde zu den Jungs setze und zugucke, denke ich immer wieder, ich will das auf keinen Fall spielen. Aber mir wird die ganze Zeit gesagt, mir würde das total gefallen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt habe ich mich zwingen lassen, eine Partie Age of Steam zu spielen. Das war der Lohn dafür, dass mein Mann mitgekommen ist zum Brettspielwochenende. Dann wurde halt Age of Steam gespielt. Und das Schwierige für mich ist natürlich, dass ich das gegen 2 absolute Cracks gespielt habe. Also der erste Satz, der kam, war, du musst nicht denken, dass du hier um den Sieg mitspielst. Das kannst du total vergessen. Ne? Guck, dass du irgendwie mitkommst. Und der zweite Satz war, wir sehen sofort, wenn du versuchst, steigen und einfach nicht mehr mitspielst und versuchst, das an die Wand zu fahren. Das sehen wir auch, dann wird direkt ein neues angefangen. Dementsprechend habe ich sehr hart Age of Steam gelernt.
Du hast echt nette Mitspieler.
Ja, die sind halt so von diesem Spiel überzeugt und können das überhaupt nicht verstehen, dass ich das allein vom Thema her ablehne.
Aber selbst also, wenn es nicht das Thema wäre, das ist, naja. Andere Menschen, andere Spieler. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja in einer vor ein paar Jahren mit Brettspielen sozialisiert worden, so richtig, bei einer wunderschönen Haus in jeden Freitag in Bonn, was halt komplett mit Brettspielen vollstand und der Besitzer und der wunderbare Spielemicha, den ich an dieser Stelle auch nochmal grüßen möchte, falls er das jemals hört, was ich nicht glaube, aber kann ja sein, der hat zusammen mit seinen auch 18XX Spielerfreunden in seinem Nebenraum, wo dann 18XX irgendwann mal ab und an mal gespielt wird, hatte einen 386er, 286er, also für einen sehr alten PC stehen.
Ja, den brauchst du als DOS-Programm, um das alles abzukürzen.
Auf dem nur ein Verwaltungsprogramm läuft, ich habe dir das erklären lassen und ich habe einmal gesehen, wie die das angefangen haben zu spielen. Und dann nach ein paar Stunden bin ich nochmal gucken gegangen, weil man kann in sehr vielen Räumen da Brettspiele spielen und es eine tolle Zeit und ich vermisse die ein bisschen, aber das Leben geht weiter. Nein. Es ist echt nicht meins.
Ja, aber ich meine, Age of Steam ist eigentlich da wirklich, ja, ja. Also das ist ja eine ganz kleine. Wir haben ein bisschen Aktien, wir haben eigentlich nur Aktien, die wir verkaufen, um mehr Geld zu kriegen und ausschütten. Und man muss halt gucken, dass man alles bezahlt bekommt. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil man eigentlich immer nur ins Minus geht und man gar nicht wirklich ins Plus kommt, dann versucht man seine Strecken zu bauen, um dann irgendwelche Güter zu transportieren. Hm. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, da ist halt bei mir null Thema rübergekommen. Also das Spiel ist in Ordnung. Ich habe das Spiel auch, natürlich habe ich verloren gegen die beiden.
Aber ganz knapp, ich habe es gelesen. Aber ganz knapp. Ja.
Dementsprechend war ich nicht so schlecht. Es ist auch öffentlich gesagt worden bei Twitter, dass ich mich ganz gut geschlagen habe. Dementsprechend ging das wohl, aber ich muss sagen, bei mir ist dann nichts rübergekommen. Also ich würde 10 Spiele, 20 Spiele, 40, 100 Spiele sehr wahrscheinlich eher aus dem Schrank holen als ein Age of Steam. Weil es für mich war, es Klötzchen transportieren. Ne? Okay, also, ne, dann kann ich halt das gelbe Klötzchen zur gelben Stadt transportieren. Aber das ist für mich nichts rübergekommen. Ich werde das noch 2-3 Mal spielen. Das ist jetzt nicht so schlecht weggekommen, wie ich dachte. Also es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Obwohl die Männer nicht lieb gegen mich, ich habe ja eigentlich gedacht, dass die mich so ein bisschen verhätscheln würden, damit ich das Spiel wieder spielen will, aber das haben sie halt ja natürlich gar nicht gemacht.
Die wollen deinen Killerinstinkt da wecken, damit du da.
Genau, ja, sehr wahrscheinlich eher. Und es war aber nicht so schlimm wie gedacht und ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen, aber es ist irgendwie nicht the top of the world.
Würdest du denn sagen, dass das dass ein Imperial 2030 eine ganz leichte Version davon ist?
Wenn ich das gespielt hätte, könnte ich dir das sagen.
Ach so, okay, da hast du auch. Das müssen wir, glaube ich, gleich mal später mal klären in unserem zweiten Teil.
Ja.
Dann erzähle ich dir davon. So
ja, jetzt haben wir eh schon total viel gelabert und ich habe mehr gelabert.
Ich habe natürlich noch was.
Ja, dann los.
Du lässt mich ja zu Wort kommen, das finde ich ja total nett von dir heute. ja, ich habe zum Beispiel ganz viel Wettlauf nach Eldorado gespielt auch. Ich mag das Spiel echt gerne. Das ist so ein kleiner Deckbauer von Rainer Knizia, glaube ich, der, wo man ein Deck baut, dieses ganz klassische, ich habe ein Startdeck von 10 Karten und ziehe dann Karten und dann lege ich dann eigentlich nur verschiedene Bewegungskarten aus, die über, je nachdem besser sind oder schlechter sind, über verschiedenes Terrain und versuche dann als Erster irgendwo anzukommen. Eldorado in dem Fall, durch den Dschungel und kaufe währenddessen bessere Karten und versuche Karten loszuwerden, ganz aus dem Spiel zu nehmen. Also so wie Dominion. Nur mit einem Spielplan, wo ich halt irgendwie ein Ziel habe hinzulaufen, anstatt irgendwelche langweiligen Siegpunkte ins Deck zu schaufeln, die nichts machen. Das ist nicht, dass du in letzter Zeit Dominion gespielt hättest in der Brettspiel AG. Ja.
Nein.
Also ich finde das als Einsteiger-Deckbauer finde ich, dass das holt die Leute mehr ab, würde ich sagen, als ein Dominion. Weil du das Spielbrett auch hast. Das ist klassischer. Das ist ein Laufspiel mit der Mechanik des Deckbaus.
Ja, aber es würde genau das nicht transportieren, was ich mit dem Einsteigerspiel in der Brettspiel AG machen möchte.
Ja, das also zeigen, dass es ein Spiel aus Karten gibt, ich weiß. Ich habe dir zugehört.
Genau. Also das ist halt einfach was ganz anderes. Aber wir sind jetzt beim dritten Mal Dominion inzwischen vorbei. Jetzt folgt noch einmal und dann hoffe ich, dass wir weitergehen können.
Und dann bin ich noch in der letzten Zeit super excited, super aufgeregt, weil nach 50 Jahren, gefühlten 50 Jahren der Durststrecke hat die Firma Games Workshop sich auf ihre sinnvollen Sachen besonnen, nämlich dass die tatsächlich auch Spiele herstellen und sind schrittweise immer weiter dahin gegangen, jetzt mal ein vernünftiges Spiel zu veröffentlichen, einigermaßen vernünftiges Spiel von den Regeln her, nämlich das gute Warhammer 40.000 Kill Team. Das ist quasi Warhammer 40.000 in kleiner, dass du nur 5 bis 20 Leute hast. Das ist ein Tabletop mit so Messen und. Aber es ist klein, kompakt, kurz und knackig.
Und hat ja wahrscheinlich nicht dieses riesen Regelbuch, was die anderen GW-Tabletops haben.
Es hat auch ein großes Regelbuch, also verhältnismäßig großes Regelbuch dafür, dass es macht auch viele Dinge schwammiger und es gibt da auch bessere Sachen immer noch. Aber das hat eine schöne Welt. Es ist, hat sehr viel Zugänglichkeit und ich kann meine ganzen Miniaturen, die ich über die Jahre gesammelt habe, endlich mal wieder in kleinen Teams zusammenstellen und muss auch weniger anmalen. Nicht, dass ich anmalen würde. Ja, das hat mich tatsächlich in letzter Zeit auch sehr positiv beschäftigt.
Okay. Ja, ich meine, ich habe ja Tabletop irgendwie immer nur zugeguckt und das war aber auch noch die Zeit, wo ich selber nicht komplex gespielt habe und mir auch nicht hätte vorstellen können, irgendwie 8 Stunden am Stück zu spielen. Da habe ich die Jungs auch eher belächelt, wenn sie dann um ihren Tisch rumstanden und mal wieder gemessen haben und eigentlich haben sie stundenlang immer nur Regeln nachgeschlagen und so.
Das ist,
bis sie dann wieder einen Zug gemacht haben und dann hieß wieder, ja, und ich gehe dann mit meinen nach da vorne und mach das und dann kam wieder so, nee, also da müssen wir aber erstmal wieder gucken.
Ja, man sollte schon ein bisschen regelfester sein. Das ist schon sinnvoll. Aber auch da gibt es komplexere Versionen und wenn du ein Tabletop-Spiel mit wenig Figuren spielen willst, würde ich dir nicht Warhammer Kill Team empfehlen, sondern Infinity, weil das ist ein knackiges Regelwerk, das komplex ist und was gut ist. Das kann ich sehr empfehlen. Aber es ist nicht Warhammer 40k. Ja, wir brechen das jetzt ab.
Da führt mein Weg auch eigentlich immer noch nicht hin, muss ich sagen. Also das reizt mich auch nicht so.
Muss es auch nicht. Das ist auch eine andere Sparte vom Hobby. Das ist was ganz anderes. Vielleicht gehört es nicht hierhin, aber vielleicht erkennt sich ja trotzdem jemand wieder, der auch ein paar alte Warhammer 40k-Figuren irgendwo rumstehen hat.
Also ich habe ganz viele Warhammer-Figuren hier rumstehen. Aber es sind nicht meine.
Ja. Tja, dann.
Und es sind die Chaos-Magier.
Oh Gott. Reden wir über was anderes.
Chaos-Magier. Ja. Sollen wir nicht mal langsam mit unserem Main-Theme anfangen?
Ja, was ist denn unser Hauptthema?
Unser Hauptthema? Ja, unser Hauptthema ist ja diesmal ein Fest für Odin.
Ein Fest
für Und Odin. Im zweiten Teil, also wir versuchen ja immer, uns ein Spiel auszusuchen, was zum Thema passt. Und unser Meta-Thema soll sich dann eigentlich um Euros drehen.
Also, das haben die Leute schon gelesen in den Beschreibungen.
Du meinst, ich muss das gar nicht mehr sagen?
Nein.
Okay. Dann sage ich.
Oder wir hätten es am Anfang sagen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Profis am Werk, mach mal weiter.
Ja, das ist ja immer mein Job. Also ein Fest für Odin.
Ja.
Also das Erste ist, wenn man diese Kiste mal wieder in die Hand nimmt, die ist ganz schön schwer, ne? Also ein Fest für Odin ist von Feuerland rausgekommen 2016, ist für 1 bis 4 Spieler. Du hast es ja solo gespielt, ich noch nicht. Ich glaube, der Solo-Modus ist ziemlich gut.
Der ist okay, ja.
Alter ab 12. Okay. Joa, doch, ist in Ordnung. Was ich nicht glaube, ist 30 Minuten pro Spieler ist als Zeit angegeben. Das finde ich so ein bisschen. Also ja, bei geübten Spielern schon.
Man muss da erst reinkommen, ja, aber.
Aber da muss man schon einige Partien, glaube ich, für haben oder es halt wirklich mit schnell spielen. Also wir haben schon auch 3 Spielerpartien in anderthalb Stunden hingekriegt. Mhm. Aber das sind dann halt auch wirklich Leute, die kurz vorher gespielt haben und gar nichts mehr nachschauen müssen.
Geht das. Im Solo-Modus habe ich auch, das ging relativ flott, doch. Also, das funktioniert auch im Solo-Modus ganz gut. Aber ich weiß nicht, ich habe ja nicht gemessen. Ich bin kein so ein Messer und Tracker, weißt du?
Ja, das ist total traurig. Ja. Also, ich bin immer noch dafür, dass Björn auf jeden Fall irgendwann anfängt zu tracken. Das ist eins meiner Ziele, irgendwann, dass er trackt. Das würde mir als Statistik-Fan einfach sehr wichtig sein, aber da kriege ich ihn einfach noch nicht dazu. Das ist ein bisschen schade. Jetzt im Oktober kommt eine Erweiterung zum Fest für Odin raus.
Das habe ich auch
gelesen. Bin ich mal gespannt.
Ich bin auch nochmal zu den Spielerzahlen. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber mein 9-jähriger Sohn hat es mit meiner Frau auch gespielt.
Oh cool, selber rausgeholt.
Er hat das vorgeschlagen, weil ich habe es mit ihm gespielt und das hat ganz gut. Natürlich spiele ich da nicht um den Sieg und wir gucken auch nicht, wer da gewonnen hat, weil da habe ich ihn dann doch. Aber die Mechaniken versteht er und er hat das dann von sich aus hat er gesagt, er wollte mit meiner Frau was spielen, er durfte sich was aussuchen, er hat das rausgeholt, er hat das mit ihr gespielt und es war gut. Meiner Frau hat es halt mitgespielt und hat, weiß nicht, ob sie es nochmal spielen würde von sich aus, aber ich fand das beeindruckend, dass er das schon verstanden hat. Aber vielleicht ist das auch. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe ein Wunderkind. Nein, das nicht. Aber der ist schon recht clever. Der spielt auch Terraforming Mars und sowas. Das ist.
Ja, aber ich meine, das ist halt auch ein Vielspielerkind.
Vielleicht
deswegen
liegt, vielleicht
bin ich ja immer noch die Haber-Reihe. Meine ersten Spiele für Vielspielerkinder, aber irgendwie erhört mich ja niemand.
Nein. Ich glaube, der Markt ist auch noch geringer als so manch anderer Nischenmarkt.
Ja, aber es wäre schön, wenn da mal was gemacht würde. Ja, und die Kiste ist irgendwie 3 Kilo schwer und wenn man die auspackt, ist es schon cool. Also es ist sehr hochwertiges Material. Wir haben Inlays zum Sortieren mit dabei.
Das finde ich eine ganz hervorragende. Also gerade, wenn man das, es ist ja so ein bisschen, man sollte vielleicht kurz sagen, dass es ein Rosenberg ist, ein Uwe Rosenberg-Spiel. Und der hat ja vorher als zweites dieser, als er sich von Bonanza abgewendet hat und Agricola gemacht hat, ab dann hat er ja einen anderen Schlag von Spiel gemacht, würde ich mal so sagen.
Ja.
Der hat dann die Erntetrilogie gemacht und da war ja Le Havre dabei und das war das erste Mal, wo man so Plättchen quasi drehen konnte. Und jetzt dieser Schritt zu Odin, wo man halt auch Plättchen dreht und viele Plättchen hat, da diese Sortierboxen reinzubringen, das ist echt, also das ist wirklich eine super Idee.
Ja, das bist du natürlich auch als Nicht-Wargamer nicht wirklich gewöhnt, ne? Also bei uns gibt es mehr Spiele, die in so Boxen einsortiert sind, weil wir die halt einfach vom Wargaming her haben.
Aber dann hat man die Plättchen sind dann auch nur so klein.
So ja, die sind dann ganz klein, aber das fand ich schon cool, dass es einfach mit dabei war. Also weil es einfach das ganze Spiel einfacher macht.
Ja, aber Wargames kriegst du auch, so kleinere Wargames kriegst du auch nur in so einem Bogen Papier, irgendwie so ein Bogen Pappe in dem Umschlag. Ja. Gibt's auch, ja.
Ja, aber die sortiert man dann in so Countertrays ein.
Wenn man die denn hat. Aber die muss man sich dann wieder kaufen, die sind ja nicht
die da. Die muss man sich, genau, also deswegen, ich meine, wir haben sowas zu Hause, ne? Und benutzen das dann auch manchmal für, ich sag jetzt mal, normale Spiele. Aber jemand, der damit gar keine Berührung hat, hat ja so Counter-Trace nicht zu Hause.
Ja, eben. Und die sind halt hier dabei. Das ist halt
genau. Das eine kluge Entscheidung gewesen. Ja. Fand ich super, fand ich auch echt wichtig. Ja. Ich habe die natürlich anders eingeräumt, als es in der Anleitung steht. Weil wir haben die halt nicht getrennt, sondern wir haben immer ein Counter-Trace sozusagen mit allen Warenmarken, damit immer auf beiden Seiten alles ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen praktischer, als die zu trennen.
Ja.
Aber jetzt sind wir schon wieder viel zu tief im Spiel drin eigentlich schon. So ein bisschen muss man ja wenigstens mal sagen, worum es geht. Ne? Also Odin ist, glaube ich, klar, in welcher Zeit wir uns bewegen. Ne? Wir sind bei den Wikingern und eigentlich spielen wir das Leben von Wikingern nach.
Von einem Wikinger-Siedlung, ne? Jeder Spieler ist ein Wikinger, hat eine Wikinger-Siedlung. Mit ein paar Clan-Leuten. ein paar
Wikingern.
Wikingern.
Genau. Und man plündert, man jagt, man handelt und so weiter. Also das ist dann einem echt überlassen, in welche Richtung man auch geht. Also man, Odin ist eins der Spiele, wo man halt auch auf keinen Fall irgendwie nur eine. Was machst du?
Ist dir aufgefallen, dass auf dieser Verpackung von dem Odin keiner der Wikinger Hörner hat?
Nein, das ist mir nicht aufgefallen.
Weil, das ist auch historisch richtig, denn Wikinger hatten gar keine Hörner auf ihren Helmen. Ich komme darauf zu sprechen, weil das relativ nett gemacht ist, weil es relativ gut recherchiert ist, das Spiel. Denn du hast nicht nur eine Spielanleitung und einen Almanach, sondern du hast auch noch als drittes neben der Spielanleitung so eine Art historischen Bezug, wo jede Komponente irgendwie erwähnt wird und einige bekannte Wikinger eingeordnet werden, wie die im Spiel repräsentiert werden. Und die Wikinger hatten keine Hörner. Man hat das gedacht, als man die Gräber von denen ausgegraben hat, weil die ihren Toten Trinkhörner mitgegeben hatten und die lagen dann neben dem Kopf, sodass man dachte, die wären vom Helm irgendwie abgefallen und an dem Helm dran. Okay. Aber die wären auch total unpraktisch gewesen, weil wenn die aus ihren Wikingerbooten da rausspringen, dann bleiben die mit den Hörnern irgendwo hängen. Und das war so dämlich waren die Wikinger nicht. Die haben keine Helme gehabt.
Das heißt, du hast was über das Spiel gelernt? Oder wusstest du das vorher?
Ich wusste das vorher. Das wusste ich tatsächlich vorher. Aber deswegen habe ich das, ich weiß gar nicht, ob das da drin steht, ob das da erklärt ist drin, aber tatsächlich ist das so.
Ja. Was ihr jetzt auch ein bisschen merken werdet, ist, dass wir jetzt mal ein Spiel besprechen, wo ich auf jeden Fall weniger Partien habe als der Björn. Das gibt es auch.
Minimal weniger.
Nee, ist die Hälfte. Ich habe 6 gespielt und du 12 bis 13. Aber du schätzt ja immer nur.
Ich schätze immer. Vielleicht habe ich nur 1 gespielt, aber es kam mir vor wie 16. Ja.
Ja.
Nein, ich hab das
kann natürlich vorkommen. Deswegen sind wir, also bin ich auf jeden Fall, dass du mit dem Tracken anfängst, damit wir das endlich genauer nachhalten können.
Aber was ist, wenn ich dann was vergesse zu tracken? Oder aus Versehen dreimal draufklicke?
Wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören.
Okay, lass mir das. Du leckst mich dauernd, immer bringst du mich aus dem Konzert. Wir waren bei Odin dran.
Genau. Erklären wir erstmal, was wir so vor uns liegen haben. Also jeder Spieler hat ein Tableau vor sich liegen, auf dem seine Wikinger-Siedlung abgebildet ist. Wir haben Ställe für die Tiere, wir haben Ankerplätze für die Schiffe, wir haben einen Versammlungsort für die Wikinger, wir haben eine große Tafel, an denen die essen. Und wir haben, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ich habe es mal Einkommenspuzzlefeld genannt. Also wir haben ein Feld, was sozusagen unser Einkommen generiert und wo wir puzzeln dürfen. Das ist nämlich auch, hier verbindet Rosenberg auf jeden Fall Patchwork noch mit rein. Und wir dürfen ganz viel puzzeln.
Wenn ich da einhaken. Tatsächlich ist Odin die Quelle aller Puzzlespiele. Odin hat ja vor allen anderen Puzzlespielen gemacht und hatte dann die Idee, nur dieses Puzzle-Element zu nehmen und dann in Patchwork. In diese, die Jahreszeiten-Trilogie.
Indian Summer oder sowas.
Ja, da gab's, Indian Summer ist das erste, dann gab's, Cottage Garden gab's zuerst, dann gab's Indian Cottage Summer Garden, und jetzt gibt es das Winterspiel, Spring Meadow.
Ja.
Ja. Das sind nämlich die, die kommen alle vor aus dem Spiel Odin raus. Ja, ich habe mich informiert, ich habe recherchiert.
Sehr gut, ich bin sehr stolz auf dich.
Bevor ich dich kannte, wusste ich das auch schon.
Ja, ich bin sehr stolz auf dich.
Danke.
Ja. Dazu gibt es ein ganz großes Aktionsboard, auf dem alle Aktionen vorgestellt sind. Dann gibt es einen ganz übersichtlichen Rundenverlauf, auf dem alle Spielphasen nochmal erklärt sind. Wir haben Inseln, wir haben Scheunen und Lagerhäuser, wir haben die Inlays, wir haben Holzressourcen, ne? Also wir haben nicht nur Papp, wir haben Erz, Stein und Holz noch als Ressourcen. Wir haben den Startspieler-Elch.
Den Startspieler, ja.
Und zwei Würfel, ein Achter und ein Zwölfer.
Würfel das, in einem Rosenberg.
Ein Würfel in einem Rosenberg, ja.
Das kam auch sehr gemischt an. Aber ja, dazu später mehr.
Das ist, finde ich auch, muss ich sagen, ist manchmal ganz schön frustrierend. Also ich habe es gestern als Vorbereitung hierauf gespielt. Und meine Lieblings-Ex-Abiturientin Steffi hat tatsächlich...
Schöne Grüße, die hat diese tollen Logos.
Bilder gemalt, genau. Ja. Die ist echt super. Und die bemalt meine ganzen Minis. Sie würde ja auch deine Gloomhaven-Minis bemalen, wenn du sie endlich mal abgeben würdest und dann könnten wir endlich schöne Bilder sehen von den Minis.
Aber die macht so tolle Arbeit, dass ich mir das gar nicht leisten könnte, weil ich ihr natürlich etwas zahlen würde bei so toller Arbeit, aber wie soll man
Krimi-Master konnte sich das auch leisten.
Wie soll man solche Exzellenz bezahlen? Das ist, nein, das ist... Ja. Ich werde eher als Kontrastpunkt meine bemalten, dann drei mit Fingerfarben bemalte Miniaturen dann mal zeigen.
Ja. Und Steffi, um darauf zurückzukommen, ist auf den Walfang gegangen und hat echt immer nur eine 1 und eine 2 gewürfelt. Und da kommst du halt fast nicht gegen an. Aber deswegen, also die Würfel sind schon eine Glückskomponente, da kommen wir aber später zu. Der Rundenablauf, und das ist, glaube ich, das Schönste an dem Spiel, wenn man einmal alles verstanden hat, steht eigentlich alles auf dem Board. Also man findet alles, man muss überhaupt nicht nachgucken, weil für alles Übersichten dabei sind. Und das, finde ich, ist richtig gut gelungen, sowohl von der Ikonografie her, als auch von den Beschreibungen her. Ich finde, man muss sehr wenig nachgucken, obwohl die Aktionsmöglichkeiten so groß sind.
Ja. Also erstmal wird man erschlagen von dem ganzen, was man alles machen kann. Es gibt Leute, die schlagen ihre Hände über den Kopf zusammen.
Und ja. Kann ich mir vorstellen.
Ich weiß nicht, ob meine Frau mir das abgekauft hätte, hätte ich ihr das vorgelegt. Stattdessen hat das mein Sohn gemacht. Ganz, ganz kluge Entscheidung.
Ganz clever, ja. Wir haben am Anfang, wenn wir die die lange Version spielen, haben wir 5 Wikinger zur Verfügung, ganz am Anfang. Und das Erste, was man in der Runde immer macht, das ist ganz einfach, man nimmt sich einen neuen Wikinger.
Ja, der Stamm wächst. Die machen
Babys. Der Stamm wächst in jeder Runde. Ist ja klar, was machen die auch sonst, die Wikinger? Der essen, Stamm muss immer
essen,
wachsen.
Die essen?
Ja.
Das ist ein Rosenberg, die essen.
Das stimmt, die müssen auch immer essen, da muss man sich drauf einstellen.
Ja.
Ganz zum Schluss hat man 12 Wikinger zur Verfügung, also jede Runde kommt einer dazu. Als Zweites bringt man die Ernte ein. Die Ernte ist hier einfach vorgegeben durch Zahlen, also am Anfang bekommt man alle Plättchen mit einer 1, dann bekommt man alle Plättchen mit einer 1 und 2 und es gibt natürlich einfach auch schlechte Jahre, ne? Wo man einfach keine Ernte einbringt.
Oder es sind Jahreszeiten?
Es sind Jahreszeiten?
Vielleicht
es gibt schlechte Jahreszeiten?
Ja, Winter. Da wächst nichts. Ich weiß nicht, ob.
Ja, aber dann, das ist ja auch nicht logisch aufgebaut. Keine Ahnung. Steht das irgendwo? Da haben wir uns schlecht vorbereitet. Ich habe das immer für Jahre gedacht, dann gibt es schlechte Jahre. Naja.
Aber das ist ja planbar, dass es dann schlechte Jahre gibt. Aber man kann ja schon planen, dass nach dem Frühling und Sommer der Herbst und Winter kommt.
Ja, und wie erklärst du dann, dass es bei der einen Jahreszeit dann direkt der Winter dahinterher kommt und bei der nächsten Jahreszeit kommt auch direkt der Winter daher?
Das ist der Start. Also das ist das, was noch im Lager war, was du im ersten Jahr kriegst.
Ah, okay. Sollen wir das dann nochmal neu aufnehmen?
Nein. Okay.
Doch.
Okay. Okay. Wo haben wir denn angefangen?
Das ist überhaupt kein Problem. Ich fange einfach bei Ernte einbringen wieder an.
Okay.
Als Zweites bringt man dann die Ernte ein. Und das ist halt ganz einfach gemacht. Man kriegt ganz am Anfang als Start sozusagen alle Ernteplättchen mit der Nummer 1. Und in der zweiten Runde dann bekommt man alle Plättchen mit der 1 und 2. In der nächsten Runde bekommt man nichts. Dann bekommt man alle Plättchen mit der 1 und 3 und dann bekommt man wieder nichts. Dann bekommt man alle Plättchen mit der 1 bis 4 und dann bekommt man wieder nichts. Aber das weiß man, dass man vorher nichts bekommt. Also das kann man schon dementsprechend einplanen.
Das könnte dann so die Jahreszeiten repräsentieren.
Das könnte sein, ja.
Also so Frühling, Sommer und dann kommt Winter und das erste sind Startsachen. Es wird immer mehr. Offensichtlich werden die Leute immer besser in dem, was sie tun. Aber es ist nie wirklich genug, ne? Also ich finde, was man so bekommt am Anfang,
Es ist schon, dass man sich immer wieder überlegt, was mache ich denn damit? Also nutze ich das jetzt zur Ernährung oder nicht? Weil da gibt's dann auch nochmal Anlegeregeln und so. Also das ist eh das, was das Spiel so ein bisschen schwierig macht, denn ich kann nicht alle Plättchen immer so legen, wie ich gerne möchte.
Das stimmt.
Einerseits. Also wir haben ja noch gar nicht erklärt, dass die Plättchen unterschiedliche Farben haben und die unterschiedlichen Farben auch was bedeuten. Also wir haben orangene Plättchen, die sozusagen die untere Nahrungskette bedeuten. Dann haben wir rote Plättchen. Und wenn ich ein orangenes Plättchen aufwerte, bekomme ich ein rotes Plättchen.
Also wenn ich das quasi auf die Rückseite drehe.
Wenn ich das auf die Rückseite drehe.
Das ist dann ein hochwertigeres Nahrungsmittel.
Genau.
Und das...
Ich hab...
Bitte.
Nein, du sollst ja mehr reden, Björn. Rede.
Also die Nahrungsplättchen, die kann man dann nicht unbedingt verarbeiten, also es ist nicht das gleiche, die gleiche Nahrung, sondern es ist eine andere Nahrung oder eine andere Ware.
Ja, andere Ware.
Andere Ware, wenn man die noch höher macht, denn man kann die hoch tauschen. Man geht dann auch tauschen, wenn man das tut, sodass man die dann aufwerten, heißt, ich handle damit und vertausche die gegen etwas Besseres, mehr oder weniger.
Genau, und dann tausche ich die erst in was Grünes und danach in was Blaues. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Also es geht immer von Orange zu Rot, von Rot zu Grün, von Grün zu Blau.
Bis auf die Tiere. Die drückt immer auf die Rückseite, dann sind die nicht anders, sondern schwanger.
Dann sind die schwanger, aber auch die Tiere kannst du aufwerten.
Ja, das stimmt.
Das vergisst man oft. Also das ist oft eine der Regelfehler, den viele Leute spielen, dass sie vergessen, dass man die Tiere aufwerten kann.
Tauscht man dann quasi ein gegen Kleidung?
Gegen ein Fell. Gegen ein Fell.
Und gegen Kleidung.
Also Schaf gegen ein Fell. Genau. Ja. Und die Kuh gegen ein Gewand.
Kleidung.
Das ist ein Gewand.
Ein Gewand zum Anziehen, das ist Kleidung.
Ja, das ist ja schon in Ordnung.
Okay.
Danach, wenn wir die Ernte eingebracht haben, also das sind alles noch ganz generische Sachen, die komplett vorberechenbar sind, schaut man sich die Inseln an, denn wir können teilweise auswandern und uns Inseln dazu holen. Die werden teilweise umgedreht oder kriegen Geld drauf, wenn sie nicht genommen werden. Das ist dann nochmal so ein Mechanismus. Dann bekommen wir Waffen, denn wir sind ja Wikinger, wir haben auch Waffen. Die sind hier mit Karten repräsentiert. Es gibt Schwert, Bogen, Speere und Fallen, die wir benutzen können. Und wir haben schon ein paar Startwaffen und man bekommt jede Runde eine Waffe dazu. Und die kann man dann zur Unterstützung nutzen, wenn man jagen geht oder plündern geht oder sowas.
Oder Fallen stellt.
Oder Fallen stellt. Das macht man ja beim Jagen schon. Also es gehört ja schon zum Jagen mit dazu.
Das ist ein extra Feld.
Es ist ein extra Feld, genau. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu den Feldern, denn dann kommt der fünfte Punkt und das ist der Riesenpunkt, der eigentlich die meiste Zeit des Spiels beansprucht.
Das ist riesige Auswahlfeld.
Das ist die riesige Auswahl an Aktionen und die ist so riesig. Wir haben 4 Spalten und 18 Zeilen.
Du hast das gezählt.
Natürlich habe ich das gezählt. Kennst du das?
Das ist ja großartig. Aber Brandschatzen rechts unten ist eine Doppelfeld. Hast du das auch wieder abgezählt?
Ah, nee, Entschuldigung. Dann haben wir jetzt 17.
Nein, guck, wer ist
Nein, also wir haben 18 Zeilen, wo eine. Ich habe es ja nicht plus gerechnet. Bei der Auswanderung haben wir das auch.
Ja. Aber, und da drüben. Ach. Es sind viele Felder, aber das sieht auf den ersten Blick unübersichtlich aus. Aber links ist es markiert mit übergeordneten Sachen wie Hausbau, Schiffbau, Jagd, Viehmarkt, Wochenmarkt, Erzeugnisse, Handwerk, Berge und Handel, Schifffahrt und Auswanderung und Ausbildung. Und der Clou dabei ist, rechts hin werden die Aktionen, sind die alle ähnlich, aber stärker.
Genau, denn entweder ich setze einen Arbeiter ein, das ist die erste Spalte, oder ich setze 2 Arbeiter ein, das ist die zweite Spalte. Ich setze 3 Arbeiter ein und darf eine Karte ziehen, eine Ausbildungskarte ziehen, oder ich setze 4 Arbeiter ein und darf eine Ausbildungskarte ablegen.
Ja, ja? Das sind die Handlungsmöglichkeiten. Und dann, je mehr Arbeiter man einsetzt, umso
besser wird die Aktion. Umso ertragreicher wird sehr wahrscheinlich die Aktion. Denn bei der Jagd, muss man immer noch sagen, kann es halt auch einfach sein, dass es nicht so gut klappt. Denn bei der Jagd kommen die Würfel ins Spiel. Ja, und zwar kann ich, wenn ich Wild jage oder Fallen stelle, ich mit dem 8-seitigen Würfelspiel würfeln.
Oder direkt auf Walfang gehen.
Aber wenn ich auf Walfang gehe, brauche ich natürlich erstmal als Vorbereitung auf jeden Fall ein Boot.
Okay.
Und dann gehe ich mit dem 12-seitigen Würfel dran.
Genau. Aber man kann das Risiko, wenn man würfelt, man kann es abschätzen und dann eventuell Differenzen, die man nicht erwürfelt hat, wenn man nicht hoch genug oder nicht tief genug gewürfelt hat, kann man das ausgleichen durch Ressourcen wie Holz oder die Waffenkarten.
Genau. Und das ist etwas, was das Glück ein bisschen minimiert ist. Ich darf bis zu 3-mal neu würfeln. Also es ist nicht ganz so hart, dass der erste Würfelwurf zählt, sondern ich darf 3-mal würfeln. Und dementsprechend kann man da schon auch drauf hoffen, dass man es schafft.
Und dann kann man natürlich auch zocken, ne? Dann kann man natürlich auch zocken, kann sagen, okay, ich hätte das jetzt geschafft, wenn ich 6 Ressourcen ausgebe.
Ja, bei der 6 würfel ich immer neu. Also beim 8er Würfel würfel ich doch eine 6 neu.
Nein, aber weil, ja, was, wenn du dich verzockst? Aber wenn du das könntest, dann musst du halt, kannst du immer noch sagen, okay, nehme ich das jetzt oder versuche ich noch mindestens einmal zu würfeln, um die Ressourcen auszugeben. Also, aber das Glück ist, wenn man es nicht schafft, wolltest du gerade sagen.
Genau, dann kriegt man was.
Dann kriegt man was, nämlich.
Genau, dann kriegt man was zurück.
Eine Waffe, oder?
Ja, du kriegst eine Falle oder eine Waffe oder du kriegst deinen Miepel zurück. Also dementsprechend, also bist du ein Wikinger wieder.
Die Hälfte der Wikinger meistens. Ja.
Genau. Und das ist dann schon, dass es sich lohnt, darauf zu gehen. Also es sind ja auch einzelne Strategien, die ganz klar sagen, es gibt eine Wahlkampfstrategie, also dass man darauf geht. Und das ist auch die Sache, wenn man einem das überlässt, sozusagen, dann ist der schon sehr stark. Also wenn der immer Wahlkampf machen kann, keiner nimmt ihm das weg.
Wahlkampf, Walfang.
Walfang. Ja, Wahlkampf kann man vielleicht auch machen.
Ja, wir machen das mit Harpunen, mit Speeren, das ist richtig. Ja. Oder halt auf den Viehmarkt gehen und etwas tauschen.
Genau, ne? Oder wenn man ein Schaf hat, kann man halt Tuch dafür kriegen. Wenn man eine Kuh hat, kann man Milch dafür kriegen und so weiter. Also das ist schon, man hat sehr viele Aktionen und ich finde, die Aktionen sind sehr gut erklärt, also man kriegt es gut hin. Wenn auf einem Feld ein Meeple steht oder zwei oder die halt, die erfordert sind, dann darf da auch keiner mehr hin.
Ja, der ist blockiert. Das muss man dazu sagen, weil es gibt ja andere Spiele, die machen das mittlerweile anders. Genau. Bei den ersten Arbeiter-Set-Spielen war es immer so, dass es blockiert, aber es ist heutzutage nicht mehr. Charterstone zum Beispiel bounced. Das ist gut für dich, wenn jemand deine gleiche Aktion machen will, dann kriegst du den Meeple zurück.
Okay. Ich habe Charterstone ja immer noch nicht gespielt, weil mir damals gesagt wurde, als ich habe es auf der Messe gekauft. Und dann ist mir aber gesagt worden, ich soll Charterstone auf jeden Fall erst dann spielen, wenn ich sicher alle zwei Wochen mit der Gruppe spielen kann. Und wegen der Hausrenovierung haben wir es dann nie angefangen.
Es wird dir wahrscheinlich auch zu leicht sein.
Also ja, das wurde mir auch gesagt.
Vom Gewicht her des Spieles.
Das wurde mir auch gesagt. Aber das werden wir einfach mal sehen. Dafür
spiele ich dann
sowas halt locker runter. Wenn man allerdings zu viert spielt, also das ist der Spielplan für 1-3, wenn man zu viert spielt, hat man die Chance, in zwei Spalten eine Aktion zu doppeln.
Mhm.
Einmal. Ne, sodass, wenn es einem dann ganz wichtig ist, dass man die Aktion noch bekommt, geht das schon. Also ich habe das häufiger zu viert gespielt als zu weniger. Also ich habe es einmal nur zu zweit gespielt. Und das kann schon ganz eng sein und man ärgert sich dann schon manchmal, weil man das, was man gerade machen wollte, nicht machen kann. Aber man findet eigentlich immer Ersatzmöglichkeiten.
Ja, man kann sich entweder auf was ganz anderes konzentrieren oder halt mit diesen, bei vielen Spielern mit dieser Nachahmung. Es gibt so viel zu tun, man will das. Also habe ich selten erlebt, dass man, na gut, so oft habe ich es auch nicht mit mehr als drei Leuten gespielt.
Naja, also das ist schon, weil natürlich einfach die Aktionen weggenommen werden.
Ja.
Also das ist schon, da muss man nochmal umplanen und so. Und das macht das Spiel dann halt auch länger, dass du halt nicht bei diesen 30 Minuten pro Spieler bleiben kannst, weil du halt einfach nicht deinen Plan durchmachen kannst.
Ja, das stimmt.
Das bedeutet natürlich aber auch, dass du dann Spieler hast, die teilweise sehen, was dein Plan ist und dann natürlich dagegen spielen, damit du da nicht übermächtig bist. Und das ist halt auch wichtig. Also wenn jemand auf Walfang geht, wenn jemand auf Tiere geht, also das hier ist echt so ein Spiel, wo man sich, wenn man es gut spielen will, vorher überlegen sollte, was so der Fokus ist. Man sollte nicht versuchen, alles zu machen, sondern man sollte ein bisschen fokussieren.
Hm. Das ist auch, das hat mich bei Agricola so ein bisschen gestört, dass man bei Agricola zum Beispiel von allem irgendwas haben sollte, um gut abzuschneiden. Also man sollte nichts alles aus, weil es gibt negative Punkte. Man sollte zumindest das Minimum haben, um von dem Negativen direkt ins Positive zu rutschen, weil da gibt es keine Null in dem Sinne. Und das ist halt hier anders. Hier kann man sich glücklicherweise spezialisieren, mehr oder weniger. Und ja, das ist die Krux so ein bisschen, dass die Informationen halt alle fast offen sind auch, ne? Du sagst,
ja, genau.
das ist gut, weil man dann gegen die Strategien des anderen. Aber wenn du Leute hast, die nicht so darauf achten, sondern damit beschäftigt sind, intensiv mit sich, mit ihrem eigenen Feld klarzukommen und das Puzzle zu lösen, dann fällt das halt auch nicht so auf, ne, dass jemand anders auf eine gewisse Strategie geht.
Naja, ich meine, über Strategien, du hast ja ein bisschen was ausprobiert, können wir ja nachher mal ein bisschen reden. Vielleicht gehen wir erstmal noch ein bisschen durch, was noch kommt.
Ja.
Also ich glaube, die Aktion jetzt im Einzelnen zu erklären, ist jetzt nicht so wichtig. Also man kann plündern, man kann Überfälle machen, man kann sich Ressourcen nehmen. Ganz wichtig sind die Felder, mit denen man seine Waren aufwerten kann. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also die Tiere bringen Ressourcen, wenn man Tiere hat. Also eigentlich gibt es ganz, ganz viele Wege.
Ja.
Und ganz viele Aktionen, die dann jeweils immer ein bisschen besser werden. Also so, dass man, wenn man dann mehr Wikinger einsetzen kann, kriegt man eigentlich auch das, was man möchte. Ne? Man kriegt es dann vielleicht nicht so günstig, wie man es gerne hätte. Aber ich mag den Mechanismus und ich mag das auch, dass ich nicht immer alles machen kann. Aber das ist ja auch so bei mir von den Spielen her, die ich gerne spiele. Es ist einfach so, ich mag das nicht, wenn alle alles machen können.
Hm.
Startspieler bestimmen ist ja ganz einfach, sondern derjenige, der den letzten Meeple setzt.
Ja.
Ist Startspieler. Und das ist auch eine Sache, wo man sich ganz häufig überlegt, mache ich jetzt eine günstige Aktion?
Das ist,
damit ich dann den einen übrig behalte, um auf jeden Fall Startspieler zu sein, oder haue ich meine Meeple jetzt alle weg und bin dafür aber halt auf jeden Fall nicht der Erste.
Das ist finde ich eine super elegante Lösung für das Problem des Startspielers, wo es nicht einfach so ein Feld gibt, wo du dich draufsetzt, sondern wirklich dann dieses Taktieren, ich mache jetzt lieber ein paar billige Aktionen, um auf jeden Fall nachher noch Meeples übrig zu haben. Genau. Das ist sehr elegant gelöst.
Ja, schwierig ist das, wenn eigentlich in der letzten Runde alle darauf spielen, Startspieler zu werden. Das hatten wir auch schon, weil ich normalerweise auf jeden Fall versuche, in der letzten Runde Startspieler zu sein, damit ich das, was ich machen will, auf jeden Fall machen kann, weil mein Plan halt in der letzten Runde schon sehr auf Kante gestrickt ist. Da versuche ich schon auf jeden Fall Startspieler zu sein. Das ist mal total lustig, wenn du das halt mit Leuten spielst, die ähnlich strategisch spielen, die dann alle in der letzten Runde versuchen, Startspieler zu sein und alle in der Runde davor eigentlich nur die Billigaktion machen, um irgendwie Meeples übrig zu behalten, weil alle gucken, okay, der macht nur eine Einsaktion irgendwo, dann kann ich auch nur eine Einsaktion machen. Das ist ganz witzig.
Du spielst auf einem ganz anderen Niveau als ich.
Ach echt? Das merkst du jetzt nach 3 Podcast-Folgen.
Ja, aber das ist ja spannend, dass wir jetzt beide Seiten haben, ne?
Ja, genau. Danach kommen die Einnahmen. Bei den Einnahmen kommt jetzt das Puzzeln zu Trage.
Also man muss nochmal deutlich sagen, dass das zentrale Element von diesem Spiel sind die unterschiedlich großen Plättchen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Das ist das, was alles dann zusammenhält. Das
genau.
Zieht sich einmal durch. Das Puzzeln ist noch nicht mal wichtig, sondern eher das Essen hast du vergessen, oder?
Nein, das kommt erst später.
Kommt erst später, Entschuldigung. Ich wieder.
Ach, als wenn ich was vergessen würde. Natürlich. Ich habe mich vorbereitet.
Ja, Entschuldigung.
Ich habe mich vorbereitet.
Sehr gut. Ich bin still.
Nein, du musst nicht still sein.
Dann meckern die Leute wieder. Sag doch was.
Genau. Aber jetzt wisst ihr, warum ich mehr sage als der Björn.
Weil sie rechter hat als ich.
Nein, weil ich mich vorbereite.
Ich bereite mich auf.
Lassen wir das. Auf unserem normalen Puzzlefeld dürfen wir nur blaue und grüne Plättchen puzzeln. Dazu Geld und Erz.
Das heißt, das ist eine Schatzkammer und wir dürfen keine Lebensmittel da reintun.
Genau. Weil
thematisch gesehen sind ja die orangenen und die roten Sachen Lebensmittel. Und die müssen wir erst eintauschen gegen was Wertvolles, um die dann in die Schatzkammer zu tun, um die ganzen Minus-1-Felder abzudecken.
Genau, da sind nämlich ganz schön viele drauf. Und wir haben eine diagonale Linie, die uns sozusagen das Einkommen gibt. Und wir haben so ein paar Prämien, wenn man die umbaut und nicht überbaut.
Dann zählen die als ausgebaut, ne?
Genau, und man bekommt das, was da drauf zu sehen ist. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich schaffe es meistens nur 2 bis 3 zu umbauen. Also ich schaffe es eigentlich nie alle zu kriegen, weil ich dann doch zu gierig bin und einfach mein Zeugs voll haben möchte.
Die Felder sind auch bei allen gleich. Also es gibt nicht irgendwie, das Holz ist jetzt bei jemand anderem woanders, sondern die Felder sind wirklich bei allen Spielern gleich. Und es ist schon eine gute Sache, jede Runde ein Trinkhorn zu bekommen am Anfang der Runde.
Ja, aber das Trinkhorn schaffe ich fast nie, weil ich zu schnell auf das hohe Einkommen möchte.
Ja.
Und ich deswegen anders tausche. Und ja, aber ich sag jetzt nicht meine Strategie, dann spielst du das nie gegen mich. Also ich war gestern direkt in der ersten Runde auf 2er Einkommen.
Okay, dann muss man quasi nur die ersten 4 Felder ab. Also 2x2 abdecken, dann bist du beim 2er Einkommen.
Genau, aber ich hatte das höhere 2er Einkommen schon direkt.
Dadurch, dass das diagonal nach oben geht, muss man dann immer ein 1x1 ist das erste Feld. Wenn man das abdeckt, dann hat man schon 1er Einkommen. Und wenn man dann 2x2 Felder abdeckt, dann hat man das 2er Einkommen. Und wenn man 3x3 Felder ankommt, hat man nochmal das 2er Einkommen, weil das dann so gestaffelt ist. Genau. Aber dann hat man 4x4 Felder abgedeckt mindestens, dann hat man
das 3er Einkommen.
Und das ist hilfreich. Das kann man mit Geld selber machen. Wichtigerweise ist das Geld dann auch in so
Blöcken
gestapelt. Man hat dann also nicht Münzen, die dann bedruckt sind mit 1, 2, 3 oder 4, sondern man hat tatsächlich die physische Ausgeweitheit der Münze da, damit man die halt auch puzzeln kann, weil die davon auch puzzeln.
Genau. Das Schwierige beim Puzzeln ist jetzt noch, dass die grünen Teile insofern weniger wert sind als die blauen. Das sieht man ja schon an der Wertigkeit. Und die grünen sind schwieriger zu verbauen, denn die grünen dürfen nur diagonal zueinander liegen, also die dürfen nicht angrenzen.
Genau, die dürfen sich selber nicht berühren. Dazwischen
die dürfen sich selber nicht berühren, während die blauen
alles berühren dürfen.
Ja. Die dürfen alles. Und das macht es schon manchmal ziemlich schwierig, dass man denkt, oh ja, super, ich kann puzzeln, und dann fängt man an zu puzzeln und denkt sich, oh nee, die sind grün.
Ja. Wie macht ihr das denn, wenn ein Fehler entdeckt wird bei jemand anderem und das ist schon eine Runde her? Ihr macht keine Fehler, okay.
Doch, also mir ist ja, ich habe ja mein Bild getwittert gestern und mir ist ja direkt ein Fehler gezeigt worden vom Tableau. Das war aber das Tableau von Steffi. Die hat falsch ernährt. Also ja. Die hätte so nicht ernähren können.
Auch da gibt es ja Regeln. Ne? Ja.
Genau, und da haben wir einen Fehler gemacht. Also wir sind da ziemlich locker eigentlich. Also wenn da ein Fehler gemacht wird, wir achten da schon alle mit drauf. Und wenn dann trotzdem ein Fehler durchgeht, dann ist der halt durchgegangen.
Ja, aber korrigiert ihr das dann oder lasst ihr das dann so?
Ich muss dir sagen, das ist noch nie so vorgekommen. Also weil wir dann meistens früh genug sehen, dass es korrigiert werden kann. Also
wenn du eben von deinen 18, was war das, Steam...
Age of Steam
Partien erzählt hast, wo du dann so, jetzt komm. Und dann jetzt so, ja, Fehler sind nicht so wichtig. Das ist, ich merke da eine Diskrepanz, aber vielleicht sind das so unterschiedliche Spielergruppen.
Nee, das sind nicht unterschiedliche Spielergruppen, sondern es sind unterschiedliche Spiele.
Okay.
Also, das ist jetzt ja schon, wenn, es ist ja was anderes, ob dir ein Fehler passiert oder mir wurde ja nur gesagt, wenn du bewusst so spielst, dass du so schnell wie möglich raus bis aus dem Spiel. Das lassen wir nicht gelten.
Okay.
Ja, also die wollten halt einfach nicht, dass ich verspreche, ich spiele mit euch Age of Steam und dann halt einfach, die haben mir ja vorher erklärt, was ich auf keinen Fall machen darf, damit ich rausfliege. Und dann haben sie gesehen, wie ich gegrinst habe und dann haben sie gesagt, wir sehen das sofort, wenn du das machst. Ne? Ja. Also dementsprechend, wir spielen schon sehr nett miteinander eigentlich. Also wir spielen schon gegeneinander und konfrontativ und alles. Aber wenn man Fehler macht, macht man einen Fehler. Das macht man ja nicht extra.
Es sei denn, man möchte schnell. Nein. Okay.
Ne? Aber das ist das Einkommensfeld und dementsprechend bekomme ich Einkommen. Das ist ein Spiel, ich gucke, glaube ich, fast jedes Mal in die Regel, ob das wirklich stimmt. Man hat kein Einkommen am Anfang. Also kein Geld.
Ja.
Man hat in der ersten Runde nicht ein Geld einfach so zur Verfügung und das finde ich schon echt fies, muss ich sagen. Und wenn man Glück hat, bekommt man in der zweiten Runde 2 Einkommen. Na, also
aber
Geld ist hier echt am Anfang echt schwierig zu kriegen.
Du hast die Startware, ne? Was ist das?
Ein
Kohlkopf oder so? Ein bisschen Erbsen oder so?
Genau, das Erbsen, ein Gemüsekorb und das sieht immer aus wie Lavendel, das ist aber nicht Lavendel, das ist eine Ähre. Ah nee, die Ähre schon 2. Nee, das ist Lavendel, was man am Anfang kriegt. Oh. Ja. Ja. Also klar, das hat man, aber man hat kein Geld. Das finde ich schon, finde ich hart, weil einige Aktionen Geld kosten, die man gerne machen würde. Und da muss man erstmal gucken, wie man überhaupt an Geld kommt. Na? Und die Einnahmen, das wird zwar nachher immer mehr, so normal ist in den ersten Runden schon, dass man irgendwie 2 Geld kriegt, dann 3 Geld, dann vielleicht 4 Geld. Also das ist nichts, wo man hier viel mit Geld macht eigentlich.
Was man noch dazu sagen müsste, das ist ja ein Arbeitersetzspiel und wenn du den Arbeiter setzt, dann bekommst du auch sofort den Ertrag.
Genau.
Du musst nicht irgendwie das irgendwie abarbeiten, erst alle setzen und dann wird das abgearbeitet, sodass du theoretisch auch auf den Wochenmarkt gehen könntest und da direkt einen Korb Erbsen, Bohnen, was auch immer, Grünzeug kriegen kannst und eine Münze und dann kannst du die Münze weiter für eine andere Aktion ausgeben.
Genau, aber ich muss erst eine Aktion ausgeben, um überhaupt zu einem ersten Geld zu kommen.
Ja.
Und das ist schon was, wo man sich in der ersten Runde überlegt, wie wichtig ist mir dieses Geld, um überhaupt darauf zu gehen oder sind nicht alle anderen Aktionen, weil eigentlich will man am Anfang alles machen. Boah, ich will ein Schiff, damit ich das machen kann. Oh, ich muss unbedingt jagen, ich muss ernähren und oh mein Gott, ich muss ja auch noch irgendwie an Ressourcen kommen und so. Also eigentlich will man am Anfang alles machen und hat nur diese 6 Wikinger zur Verfügung.
Das ist gar nicht so einfach, ein Schiff zu kriegen am Anfang. Als ich einmal gesagt habe, ich gehe jetzt auf die Schiffsstrategie und will früh ein Schiff haben. Man kann in der ersten Runde, muss man sich echt anstrengen, um ein Schiff zu kriegen.
Ja, das ist, das muss man planen vorher. Nach den Einnahmen kommt natürlich logischerweise die Tiervermehrung. Ne? Wir sind ja in einem Rosenberg, natürlich vermehren sich die Tiere. Wenn ich 2 Tiere habe, kriege ich aber nicht direkt ein Baby, sondern die werden erstmal schwanger. Also
dann dreht man 1 von den 2 Tieren auf die Rückseite.
Genau. Und wenn eines schwanger ist, wird das wird es in der nächsten Runde wird nicht das andere automatisch schwanger, sondern das Schwangere kriegt erstmal das Baby und dann kann man erst wieder anfangen, schwanger zu werden.
Pro Tipp, dreht das weibliche Tier um. Hab ich dich rausgebracht?
Du hast mich völlig rausgebracht. Deswegen habe ich den Chaosbären an meiner Seite. Danach kommt das Festmahl.
Das Festmahl.
Jetzt habe ich dich rausgebracht, gell?
Das Festmahl, ja, weil ich so überrascht war, dass ich dich rausbringen konnte mit so einer blöden Bemerkung. Das Festmahl ist, man hat eine lustige kleine Wikingertafel, wie wir schon das erwähnt hatten, wo die ungeborenen Wikinger, beziehungsweise die noch nicht im Mannesalter sind und nicht jagen gehen können, wo die schon stehen und gleichzeitig die Runden markieren. Und an diese Festtafel muss man Essen hinlegen, auch wieder mit durch die Plättchen. Man darf nur seine Gäste, seine Wikinger mit roten oder gelben, also Nahrungsplättchen betreuen. Und auch hier wieder geht, die gelben dürfen nicht aneinander liegen, die weniger wertvollen.
Und die roten auch nicht.
Die roten auch nicht. Stimmt, beide dürfen nicht aneinander liegen. Man darf aber Geld dazwischen legen.
Oder man auch darf Geld dazwischen legen. Und es gibt noch eine Regel, das ist das, was Steffi falsch gemacht hatte. Wenn man eine gleiche Ware verkauft, muss man die hochkant legen.
Ja, man kann die sind halt meistens breiter wie hoch. Genau. Oft. Und man kann die dann auch, je nachdem, wie es dann passt, auch hochkant legen.
Man muss die hochkant legen, wenn man zweimal die gleiche Ware legt. Und
muss man beide hochkant legen?
Nee, muss man einen. Also einen darf man breit legen und einen muss man hochkant legen.
Also eine andere Zubereitung.
Ja, oh, das hört sich schön an.
Ja, das ist thematisch. Ja.
Genau, ne, weil wenn man immer nur das Gleiche auf den Tisch bringt, dann bringt das ja auch nichts. Dann sind die unzufrieden.
Muss man Kartoffeln machen und Kartoffelsalat.
Zum Beispiel.
Aber die Wikinger hatten keine Kartoffeln.
Sie hatten auch keinen Kartoffelsalat mit Mayonnaise.
Mayonnaise könnten sie gehabt haben, aber Kartoffeln nicht. Die kommen aus Amerika.
Je mehr Wikinger ich krieg,
ja,
umso mehr muss ich ernähren.
Erzähl mir mehr.
Ja, umso schwieriger wird's, ne?
Ja, also die Tafel wird länger, weil man die quasi von der Tafel wegnimmt. Auch wieder so elegant gemacht. Du hast die Rundenzahl, gleichzeitig nimmst du die Wikinger weg, kriegst den mehr und hast dann aber die Tafel freigeschaltet. Gut, ein Terra Mystica hat das natürlich auch, wenn du die Sachen da wegnimmst. Aber ich finde das schon elegant.
Ja, ne, das ist schon schön gemacht und vor allen Dingen, du siehst, finde ich, unheimlich gut bei dem Spiel, wie viele Runden du noch zu spielen hast, weil du halt einfach immer siehst, okay, oh nein, ich habe da nur noch 3 Wikinger an der Tafel sitzen, es sind ja nur noch 3 Runden.
Ja, die man dann wegnimmt. Ja.
Genau. Also das ist schon schön gemacht. Nach dem Festmahl geht's sozusagen ans Aufräumen oder an das, was man noch weiter bekommt. Wir bekommen erstmal unsere Prämien.
Da wird nämlich geprüft, ob, also bis dahin darfst du theoretisch auch noch das, was du neu hast, schon mal nochmal umlegen, nochmal überlegen, wie du besser puzzeln kannst. Aber am Ende der Runde ist es dann quasi eingeloggt, das, was du in deiner Schatzkammer gestapelt hast oder auf deinen Inseln oder in deinen Warenhäusern.
Ja, und dann bekommst du die Prämien. Dann, wir haben ja noch gar nicht erklärt, wie die Ressourcen ins Spiel kommen. Die Ressourcen kommen über sogenannte Bergstreifen.
Also alles, was man abbauen kann, mehr oder weniger, ne?
Genau.
Das wäre Holz, Stein, Erz.
Erz und Geld.
Und Geld. Silber. In den Silber.
Genau. Ne? Also das kommt über so Bergstreifen ins Spiel, die gemischt werden, von denen man auch nie weiß, welche wann wie reinkommen. Und man darf die Ressourcen immer von links nach rechts nehmen.
Also man muss zuerst den Wald abholzen, um dann die Steine zu kriegen und dann das Erz zu kriegen und zum Schluss das Silber von einem Bergstreifen.
Genau. Und das kann schon manchmal echt ärgerlich sein, wenn man eigentlich irgendwie hinten ans Erz muss, aber immer erstmal ans Holz muss und man sich nicht auswählen kann, was man haben möchte. Da wird jede Runde ein neuer aufgedeckt.
Und die werden erst dann weggelegt, wenn die komplett leer sind.
Genau, aber es wird immer eine Ressource weggenommen.
Wird das?
Ja, immer die Linkeste.
Ach. Okay, das habe ich, hab ich das immer falsch gespielt.
Ja, hat der Björn sich gefragt, so warum er immer so viele Ressourcen hat und warum da 5 Bergstreifen rumlagen.
Ja, gar nicht, weil das ist die Lieblingsaktion meines Sohnes. Der hat die immer alle leer geplündert. Und ich habe überlegt, wie komme ich da mal an Holz oder irgendwas anderes? Aber der hat zwar immer seine Lieblingsaktion.
Okay.
Dann hat er gejagt und hat er auch genug Holz, um was zu bezahlen.
Wenn das ja, aber da musst du halt was komplett anderes machen. Da musst du halt auf Geld gehen und dir Schiffe kaufen.
Ja, natürlich. Es war nicht das Problem, da zu gewinnen in diesen Partien. Aber es war schon interessant.
Ja, also er hat auf jeden Fall.
Man kann spielen, das Spiel ohne auf den Sieg aus zu sein und nur Spaß haben mit dem Spiel.
Also nicht auf den Sieg aus sein, habe ich jetzt ja erkannt, wie das ist zu spielen bei Age of Steam. ob das jetzt so viel Spaß hat. Aber es war in Ordnung. Das war gar nicht so schlimm wie gedacht. Die letzte Aktion ist dann einfach nur, ich nehme alle Wikinger, die ich eingesetzt habe, vom Plan und dann fange ich wieder neu an. Nehme mir einen neuen Wikinger, dann kommt wieder die Ernte, wir haben wieder Inseln und so und dann geht's immer weiter und dann ist man schon wieder bei den Aktionen.
Ja.
So und ist das. Das ist das, was das Spiel eigentlich so einfach macht in seiner Fülle der Aktionen, dass es unheimlich übersichtlich ist.
Ja. Es wirkt überwältigend, aber das ist alles so logisch aufgebaut mit den verschiedenen großen Plättchen, die man aufwerten kann, mit dem Raster von 1 bis 4 Wikinger einsetzen und den einzelnen Aktionen, die ähnlich sind. Und die Symbolik ist erst ein bisschen überwältigend, aber dann super logisch und super klar.
Ja, also es war schon so, dass Steffi und ich haben das Spiel vor einem halben Jahr, glaube ich, gespielt, das letzte Mal. Und das, für Steffi war es die Erstpartie. Und wir haben wirklich, glaube ich, gestern eine Viertelstunde gebraucht, um nochmal gerade aufzufrischen und dann wieder direkt anfangen zu können. Und das ist schon überraschend bei einem Spiel mit so vielen Aktionen.
Ja, bei so einem komplexen Spiel auch, das ist schon richtig gut.
Sollen wir mal über Strategien noch reden?
Über Strategien, ja, was man machen kann.
Ja, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen was ausprobiert, weil du hast ja auch Solo gespielt und so. Bei mir ist das schon so, dass ich natürlich auch Strategien ausprobiere. Ich finde das aber bei Odin nicht so einfach, weil du nicht immer so straight spielen kannst, wie du gerne möchtest. Also du musst auch immer darauf vorbereitet sein, nach rechts oder links zu schwenken, je nachdem, wie deine Mitspieler spielen.
Du musst die auch mischen, ja. Beim Solospiel könntest du es dir theoretisch ja ausrechnen, weil du blockierst dich quasi immer selber mit dem Solospiel, weil du spielst mit zwei Sätzen von Figuren und dann bleiben die einen Figurensatz aber auf dem Tableau liegen und blockieren halt für deinen nächsten Zug das, was du eigentlich spielen willst. Also wenn ich jetzt die Aktion Walfang mache, dann bleiben für nächste Runde meine Figuren da stehen und blockieren
und kannst
das.
Kannst sie nicht machen. Okay.
Genau. Also blockiert man sich. Das ist, wenn ich zum dritten Mal von Eleganz spreche bei dem Spiel, das ist wirklich elegant, weil das ist eine einfache Sache, wo ich mich selber quasi im Weg bin und selber mein Gegenspieler bin, um selber Felder zu blockieren. Bei vielen Spielen hast du das ja so künstlich. Dann muss da einer hingelegt werden, um ein Feld zu blockieren. Einfach das. Oder man hat halt alle Möglichkeiten offen. Dann ist es aber auch ein anderes Spiel. Weil das verändert ja das Spiel, wenn du wirklich immer alle Möglichkeiten offen hättest. Weil es ist ja nicht so geplant gewesen. Und das ist bei diesem Solo-Modus von Ein Fest für Odin wirklich ziemlich elegant gelöst. Bin ich positiv von überrascht.
Weil du bist ja auch nicht so der richtige Solo-Spieler, oder? Also du spielst jetzt nicht viel Solo. Oder
ich habe erst in letzter Zeit jetzt angefangen, Ein Fest für Odin Solo zu spielen. Ich habe Terraforming Mars Solo gespielt. Einfach, weil ich Lust drauf hatte, und das mal auszuprobieren. Und wenn man halt viel Gloomhaven spielt in der Spielerunde, wird das halt schwieriger. Ja. Aber fand ich schon gut Solo. Und es hat halt wirklich eine gute Solo-Partie.
Ja, weil ich kann mir da immer noch überhaupt keine Meinung bilden, weil ich habe noch nicht ein Spiel Solo gespielt. Also ich spiele mal was an, um es für mich selber zu erklären. Aber ansonsten, ich spiele nie Solo, ich habe immer genug Leute, die mit mir spielen.
Ich bin die Martina, ich habe so viele Freunde.
Nee, darum geht's ja nicht.
Ja,
aber es ist einfach, also ich komm aus positiven Gründen nicht zum Solo-Spielen. Und ich spiele ja selbst typische Solo-Spiele, nicht Solo. Also ich habe zum Beispiel Nemo's War, was alle als das super Solo-Spiel darstellen, halt noch nie Solo gespielt, sondern immer in einem Voll-Koop-Modus. Und ich warte immer noch drauf, dass ich mal Solo spiele. Als Seventh Continent hätte ich sofort sehr gerne Solo gespielt, wenn ich es gedurft hätte.
Ich bin kurz davor, Gloomhaven auch mal Solo zu spielen.
Ja, da bin ich gespannt. Einfach, obwohl ich...
Da wir erst immer noch nicht so viel spielen, auch die Gruppe wird das nicht so viel spielen, dass wir nochmal zwei Charaktere mehr freigeschaltet bekommen, wenn ich das ein paar Mal solo spielen will.
Ach so, du willst das für die Gruppe weiterspielen?
Nein, ich würde dann nur Quests machen, die random sind, also diese zufallsgenerierten Dungeons.
Ja, aber du willst trotzdem dann für die Gruppe die Charaktere freischalten,
ja.
Also, nee. Also da haben wir echt komplett unterschiedliche Spielermoralitäten oder wie man das nennen soll. Nee,
also du, also hör mal, du hast da Söldner immer dabei. Wir reden schon wieder über Gloomhaven. Herrlich. Lass uns über ein Fest für Odin reden.
Ja, wir reden ja auch nur jetzt schon wieder über Gloomhaven, weil Björn die Gloomhaven-Folge nicht machen wollte. Dann hätten wir das nämlich ein für alle Mal alles abgefrühstückt und wir würden nie wieder über Gloomhaven reden.
Wer will denn eine Gloomhaven-Folge?
Weiß ich nicht. Wir so beide wollen eine Gloomhaven-Folge.
So gut ist Gloomhaven nun auch wieder dann nicht.
Ja, es ist ja ein Euro-Hybrid.
Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, was denn die Klassifizierung angeht.
Genau, so, wir sind bei Strategien.
Ja, man könnte die Walfangstrategie anführen. Man versucht mit Walfangschiffen möglichst viele Wale zu fangen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine einzelstehende Strategie ist. Man kombiniert eher auch Strategien, um sich dann später, weiß ich nicht, ein Lagerhaus dazu zu holen oder so. Das ist ja so Module, die man dann so zusammenbaut, würde ich sagen.
Ja, aber... Aber wenn du dich auf Walfang richtig konzentrierst, musst du dich ja darauf konzentrieren, möglichst viele von den hohen Schiffen zu haben und das Erz darauf zu haben. Und es ist schon am Anfang sehr fokussiert, damit du die richtig gut spielen kannst. Und wenn du die richtig gut spielst, musst du ja darauf achten, dass du deine Teile aufwertest. Und damit sind eigentlich alle Aktionen schon weg.
Eben, und dann, deswegen sage ich ja, musst du streuen. Ne? Deswegen musst du irgendwo erstmal da hinzukommen. Vor allen Dingen dann im Spiel, wo dir der andere das dann wegschnappen kann, das Feld.
Genau.
Stell dir vor, du hast drei Walfangschiffe und die Walfangfelder sind alle weg.
Das passiert, wenn man aufmerksame Mitspieler hat.
Ja, und deswegen ist es, sage ich ja, deswegen ist es selbst bei diesem Spiel nicht optimal, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und sagen, man macht immer noch irgendwas dabei. Man macht dann noch Tiere vermehren oder plündern. Was plündern geht, einigermaßen, dass du das nicht als... Da muss man sich auch relativ spezialisieren auf Plündern und muss dann entsprechende Waffen auch haben und entsprechende Ressourcen auch sammeln, Steine und sowas. Und dann kann man plündern gehen und kann sich dann von einem extra Tableau, was wir noch gar nicht besprochen hatten, diverse besondere Schätze angeln, die man auch überall hinlegen kann, die aber eine besondere Form haben. Dann kommen wir wirklich ins Puzzeln, wenn man eine Krone hat, die dann so drei Zacken hat oben. Und dann auch eingepuzzelt werden kann, wo man dann prima irgendwelche Sachen auch umrunden kann, um die dann zu bekommen. Und dann, da das auch relativ große Teile ansonsten sind, die man mit Plündern kriegt, was auch relativ viel Aufwand ist, ist der Ertrag auch größer, und man kriegt dann auch direkt blaue Teile, die besten, ist es halt so eine Sache. Wenn ich dann auf Plündern gehe, das kann relativ erfolgreich sein. Aber man muss sich dann wirklich mehr darauf konzentrieren, als wenn ich von allem irgendwas mache.
Ja. Also ich muss sagen, dass die Tiervermehrung ist eine Sache, die du fast nicht nebenbei machen kannst. Also ich glaube, also das ist wirklich, das ist also ich hab die Tiervermehrung auch noch nicht richtig gut gespielt. Und ich habe es auch noch nie richtig gut gespielt gesehen. Also da muss man halt wirklich vermehren, aufwerten und so. Und da muss man, wenn man das nicht in der ersten Runde anfängt, lohnt die sich nicht. Also da muss man erste Runde gut anzufangen, ist schwierig. Also das ist wirklich so. Das ist so eine Strategie, die habe ich noch nicht so richtig gut gesehen.
Ich weiß auch nicht, ob das, ob sich das wirklich als Einzelstrategie auch lohnt.
Ja.
Dass du irgendwo mal ein Tier, man kriegt auf verschiedenen Feldern, weil man dann vielleicht einmal hingehen muss, mal ein Tier mit, dass man es bekommt. Weil die muss ja auch erstmal bekommen, die Tiere.
Ja.
Und dann kannst du damit ein bisschen was anfangen, aber wenn man da ganz drauf geht, ich weiß nicht, ob das so. Aber ist das Schöne? Man kann es ausprobieren. Man braucht da einige Partien für, um das rauszufinden.
Genau. Also ich habe halt, also was ich auf jeden Fall ausprobiert habe, ist halt Auswanderung, also wirklich komplett jede Runde ein Schiff, jede Runde ein Schiff auswandern. Das ist sehr schwierig zu spielen, weil man das wirklich ganz geplant machen muss. Und man muss vor allen Dingen immer gucken, Startspieler zu sein, weil sobald die anderen herausfinden, was man vorhat, müssen die das torpedieren, weil sonst diese Auswanderungsstrategie viel zu stark ist. Weil das haben wir auch noch nicht erklärt, wenn man auswandert, dann dreht man eines seiner Schiffe um und es kommt auf die Tafel. Und dadurch muss man weniger Leute ernähren.
Genau, weil die dann ausgewandert sind und weg sind. Du hast zwar den Arbeiter nicht mehr, aber einen Haufen Siegpunkte.
Genau. Und die ist schon sehr stark, aber die muss man auch sehr straight durchspielen.
Und dann gibt es noch diese Lagerhaus-Strategie, also nicht die Lagerhaus, wie heißt das andere? Steinhaus? Diese Steinhaus-Strategie. Genau. Wenn du sowieso viele Ressourcen im Wald sammelst, dann kannst du dir so ein extra Haus bauen dafür, wo man dann diese Ressourcen genau drauflegen kann, um dann Minus-Siegpunkte zu verdecken. Weil das Besondere an einem Fest für Odin ist, alles, was du dir an extra Tableaus kaufst, gibt dir erstmal zwei Siegpunkte, die stehen dann oben drauf, rechts in der Ecke. Also so ein extra Lagerhaus bringt dir, was ist das hier, 17 Siegpunkte. Das Problem ist nur, dass da dann 15 Minuspunkte drauf sind, sodass dir das im Endeffekt, wenn es vor dich hinlegst, nur zwei Siegpunkte bringt. Und du musst dann wieder puzzeln mit verschiedenen Lebensmitteln zum Beispiel, weil so ein Lagerhaus darf man alles reintun. Und muss dann erst diese Minuspunkte abdecken. Dann gibt es auch einige andere Punkte. Und das ist bei den Inseln im Prinzip genauso. Da hast du eine Insel, die gibt 6 Siegpunkte, hat aber 24 Minus-Siegpunkte.
Und das ist auch das, auf einen 100er Wert zu kommen, kann man ohne Inseln nicht schaffen. Hm. Die muss man erstmal bepuzzelt bekommen, also das ist schon nicht so einfach.
Also in der ersten Partie bekommen einige Leute die eigene Schatzkammer nicht voll. Ja, also das ist schon so, dass man da, das ist eine schöne Lernkurve übrigens, aber wenn du die eigene Schatzkammer in der ersten Partie nicht voll bekommst, dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man dann auch eine Insel zusätzlich erobert, wo man dann auch nochmal einen extra Plan hat, der gar nicht mal so einfach zu puzzeln ist.
Genau.
Und wobei, es gibt natürlich eine Insel, die muss man immer haben.
Die Bäreninsel.
Die Bäreninsel, genau. Nein, die habe ich auch noch. Also auf die Inseln zu gehen, habe ich versucht, bei einigen Inseln, und dann sind es auch nicht immer die Inseln, die du willst, weil die ändern sich dann auch, das haben wir nicht erklärt, aber je nach Runde werden die Inseln dann auch aus dem Spiel genommen oder umgedreht. Es sind nicht immer die gleichen Inseln zum gleichen Zeitpunkt vorhanden.
Ja.
Es hat viele Sachen, viele Elemente, die man spielen kann, viele Strategien. Man kann auf die Inseln gehen, man kann plündern, man kann Tiervermehrung machen, man kann Walfang machen. Ja. Man kann die Strategien auch kombinieren, was auch wieder so
Hybrid-Strategien zu machen. Ich habe gestern total Mischmasch gespielt. Also ich habe mich gestern mal gar nicht fokussiert, sondern habe alles bis auf Walfang gemacht.
Ist ja nur die Steffi, hast du gedacht.
Nö, ich habe einfach mal, gestern war für mich nochmal Kennenlernen-Partie. Also ich habe gestern einfach mal nur vor mich hinspielen wollen. Ja, das gibt's auch bei mir. Ich versuche dann vor mich hinzuspielen. Und das war ganz nett. Also das hat auch geklappt. Ich habe ein paar Tiere gehabt, ich habe Wildjagd gemacht. Ich mache halt eine Sache eigentlich fast immer. Also es gibt ein Feld, bei dem man ein Geld umdrehen kann. Und so viele grüne Teile, unterschiedliche grüne Teile, wie man hat, aufwerten darf.
Oh ja, stimmt.
Und dafür braucht man aber ein Fünfer-Schiff. Und da spiele ich fast immer drauf. Und weil das ist auch nur ein Feld mit einem Einsatz. Und wenn die anderen das nicht so im Fokus haben, ist das ein Feld, was man fast immer kriegt. Und das wertet halt unheimlich schnell die unterschiedlichen Grünteile auf. Und
Martina verrät ihre geheimen Strategien.
Ja. Keine Ahnung, die sind, glaube ich, nicht so geheim. Aber das ist eine Sache, die ich gerne spiele.
Das habe ich auch am Anfang unterschätzt, dieses Aufwerten. Das ist super, super wichtig, dass du deine Teile immer aufwertest. Also das Handeln quasi. Ja,
genau. Also das ist so das, ich bin ein Schiff ausgewandert. Also ich habe gestern, glaube ich, echt alles gemacht. Nur keine Insel.
Wie viele Punkte hast du?
Hier ein bisschen. Ich hatte gestern nicht viele Punkte. Ich hatte gestern 73 Punkte.
Beachtliches Ergebnis immer noch dafür, dass du alles gemacht hast.
Ja, also ich war auch überrascht. Also ich habe eigentlich gedacht, dass Steffi gewinnt, aber die war dann doch hinter mir. Weil sie sehr viel fokussierter gespielt hat. Ich habe gestern einfach mal so alles ein bisschen gemacht. War aber auch mal nett. Also ich finde das auch mal entspannt, mal so semi-strategisch dann zu spielen.
Wer übrigens Agricola kennt, es gibt noch so kleine die Ausbildung, da haben wir, sind wir noch nicht so drauf eingegangen, ne?
Ja, stimmt.
Viele sagen, das ist die schwächste Komponente in dem Spiel.
Weil es gibt ja, ich muss auch sagen, welche Ausbildungen zu haben, die wirklich gut passen, hatte ich selten bisher.
Das ist so glücksabhängig zu zufällig. Es gibt wieder verschiedene Decks, mit denen man spielen könnte. Ich weiß nicht, ob die komplexer werden.
Aber die werden komplexer. Also ein B- und C-Deck ist schon schwieriger zu spielen. Also das sollte man wirklich auch erst spielen, wenn man ein paar A-Partien hinter sich
hat. Und dann ist es halt zufällig, welche Karten du siehst, natürlich. Und dann überlegst du dir, ob das überhaupt zu deiner Strategie passt oder ob du das daran anpasst. Aber naja, das kann man auch vernachlässigen. Man kann die auch komplett.
Aber also das ist auch was, wo wir eine minimale Hausregel spielen, dass man also man bekommt am Anfang eine Ausbildungskarte.
Stimmt, ja.
Und bei uns bekommst du zwei. Also wir draften. Du bekommst zwei Karten und darfst dir wenigstens eine aussuchen. Das ist die einzige Hausregel, die ich in dem Spiel spiele. Aber wo ich einfach denke, das macht ein bisschen Sinn, weil man wenigstens eine etwas größere Chance hat, eine Karte zu bekommen, mit der man was anfangen kann.
Das ist ja immer das, was ich gerade, wenn du so Rassen hast und man die zufällig ziehen soll bei irgendwelchen Spielen, was ich dann immer prädestiniere, dass ich dann immer zumindest zwei zur Auswahl habe und mir dann eine davon aussuchen kann bei solchen größeren Spielen, wo man verschiedene Fähigkeiten hat.
Ja. Dazu muss man sagen, dass ich kurz vor meiner ersten Twilight Imperium 3 Partie eventuell stehe und ich die ganze Zeit von Björn irgendwelche Tipps bekomme, wie ich spielen soll oder wie wir es spielen sollen oder sonst irgendwas.
Das Problem bei Twilight Imperium ist ja, dass es auch ein riesiges Angebot an optionalen Zusatzregeln gibt und wie man spielen sollte. Und die sagen halt, sucht euch entweder die Rasse aus oder verteilt die zufällig. Und Martina ist anscheinend jemand, hat sie mir erzählt, der die Rassen zufällig verteilt. Aber da würde ich von abraten. Man sollte, bei sowas finde ich immer gut, wenn man zwischen zwei oder drei auswählen kann und dann sagen kann, okay, dann spiele ich lieber die Händler oder die Piraten oder die was auch immer.
Also ich bin gespannt, ob die überhaupt stattfinden wird, aber ich freue mich dann da drauf und ich werde mich dann von den anderen Männern führen lassen, wie wir es spielen. Also ich bin gespannt, ob wir es überhaupt spielen.
Ja, wie gefällt dir denn ein Fest für Odin?
Für einen Euro ganz gut.
Für einen Euro kaufe ich das? Nein.
Nein, also ich muss sagen, ich bin ja nicht mehr so wirklich die Eurogame-Spielerin. Aber dieses Komplexitätslevel spiele ich ganz gerne. Und doch, es macht mir Spaß. Ich möchte das Spiel nicht mit Grüblern spielen. Also ich muss schon sagen, dass ich das genieße, dieses Spiel mit schnellen Spielern zu spielen. Dann genieße ich das Spiel völlig. Das Spiel mit Grüblern zu spielen, stelle ich mir sehr schrecklich vor. Ja, also vor allen Dingen mit Grüblern, die dann ihre Strategie fahren wollen und dann nimmt man ihnen halt eine Aktion weg und dann fangen die komplett neu an zu überlegen.
Also ich persönlich bin auch eher so ein Bauch-Rausspieler und da ist das schon okay. Und dann denke ich mir so, ich gehe in die grobe Richtung und setze dann dahin und dann, ja, ich kenne das Problem von Grüblern. Mit Grüblern zu spielen ist generell, da meide ich dann die Spiele, die das so sind.
Genau, und also ich habe es noch nicht mit Grüblern gespielt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass das hier schon ein bisschen problematisch ist.
Aber nicht so wie die Terra Mystica.
Nee, das auf jeden Fall. Aber ich mag das Spiel von allen Komponenten her, von der Geschichte her, ist schön eingebettet. Das ganze Spielmaterial ist toll. Also doch, es ist für mich schon ein Must-Have eigentlich. Und ist, glaube ich, für mich auch ein Spiel, was ich nie verkaufen werde und was auf jeden Fall bleibt. Wir haben uns ja im letzten Podcast über Noten unterhalten. Es ist bei mir aber eine 8, das ist keine 9.
Bei mir war es eine 9, ne? Ist es eine 9. Ja, witzige Geschichte ist, ich hatte das letztes Jahr oder so, habe ich das gesehen und das war so in einem kleinen Rabatt habe ich das irgendwo gesehen und dann habe ich das gesagt, okay, kaufe ich. Woraufhin mich der Robert dann angesprochen hat, du hast ja ein Fest für Odin gekauft, ist das nicht das Spiel, von dem du gesagt hast, dass du das nicht kaufen willst? Also, ja, aber das war.
Weil das irgendwie 60 Euro oder so kostet.
Das ist ein Brocken, ne? Das ist
70.
Es ist so. Ja. Das ist ein bisschen, dann habe ich gesagt, ich habe es aber billiger. Und es soll ja nicht schlecht sein. Und ich habe viel Agricola gespielt. Ich habe Le Havre gespielt, sogar als Prototypen. Damals in besagtem Haus, wo Uwe Rosenberg persönlich vorbeigekommen ist. Netter Mann. Der dann Le Havre da vorgestellt hat.
Ja.
Und mit hatte. Und ich habe Caverna tatsächlich mal gespielt. Das ist ja auch so ein aufgebohrtes Agricola.
Ja, ja.
Was man mit wie vielen Leuten spielen kann? Mit ganz vielen Leuten auf jeden Fall theoretisch. Ja, das vor den Toren von Loang. Das kam auch noch in dieser Antitrilogie. Ich finde, um es zusammenfassend zu sagen, weil ich auch nicht so der größte Fan von diesen Puzzlespielen bin, das Puzzle hier mag ich total gerne. Das ist,
echt, du spielst kein Patchwork?
Naja, ich hab's mir, echt? Das ist mir zu leicht. Das ist viel zu seicht, das Spiel.
Das ist lustig, weil ich finde Patchwork super.
Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Aber wenn ich die Wahl hätte und die Zeit hätte, würde ich in Fest für Odin Patchwork vorziehen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich dem Spiel eher negativ gegenübergestanden, weil ich gedacht habe, boah, jetzt macht er diesen blöden Puzzlemechanismus da rein. Weil ich schon jemand bin, der eigentlich lieber so, okay, ne, ich mach das eine und muss nicht noch das andere mit dazu machen. Hab mir das mit dem Puzzle auch schlimmer vorgestellt. Also, dass da mehr Gedankenleistung und so drauf geht. Aber dadurch, dass man eigentlich die ganze Zeit nebenbei puzzeln kann, also läuft das schon ganz gut. Also es ist nichts, was man irgendwie am Ende, dann haben alle irgendwie 10 Minuten Puzzlezeit und danach gibt's die Abrechnung, sondern das macht man eigentlich so währenddessen immer, guckt man nochmal und legt nochmal um und so. Das kann man aber auch nur machen, wenn man all seinen Mitspielern traut, ne? Also weil natürlich alles, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gelegt ist, muss liegen bleiben.
Ja.
Und darf dann auch nicht mehr umgelegt werden. Das hat oft gar nichts mit jetzt Trauen oder so zu tun, sondern manchmal ist es ja auch einfach, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, was lag denn vorher oder nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist dann schon so ein bisschen schwieriger. Aber dementsprechend, ich war kritisch und ich bin froh, dass wir es haben und dass wir es spielen. Und
ja, ich bin auch, gerade auch als Solo-Spiel finde ich es ziemlich gut und ich bin echt froh, dass ich das zu einem kleinen Rabatt bekommen hatte und dann das jetzt habe. Das ist wirklich, für mich ist das von allen Rosenberg-Spielen, die ich gespielt habe, und ich habe für so einen Autor ziemlich viele Rosenberg-Spiele gespielt, sein Magnum Opus.
Bisher. Sehr schön.
Bisher.
Jetzt haben wir aber wirklich viel gelobt.
Nee, ich finde das aber auch gut, Entschuldigung. Ja. Und ich finde Agricola, da hat mir so der letzte Rest gefehlt. Ich habe ihm mal damals gesagt, Agricola, wie wär's denn mit einer Erweiterung, wo man dann mit dem, was man gebaut hat, dann so den Test der Zeit überstehen muss. Nach dem Motto, okay, ich habe das fertig gebaut und dann habe ich eine Erweiterung. Aber das hat er dann nicht angenommen.
Ja, ich habe ja früher nur die leichten Euros gespielt und bin ja erst so seit 3 Jahren bei den komplexeren Spielen. Und für mich war Agricola das Hassspiel. Also, weil das war mir zu komplex damals. Und und so, und da hat man mir das weggenommen und das weggenommen und so. Deswegen gibt es, glaube ich, immer noch mein Eintrag bei Anons oder so, da steht, glaube ich, immer noch Spiele, die ich gar nicht mag, steht Agricola. weil das sowas war irgendwie, da hatte ich überhaupt gar keine Lust. Da konnte ich aber auch noch nicht sehen, in welche Richtung es gehen wird.
Ja, ja, das ist so eine Sache vom Uwe Rosenberg, der nimmt dann diesen einen Mechanismus und bringt ihn in verschiedene Richtungen.
Ja.
Mit dem
Genau, das ist ein total rundes Spiel, was ganz viel drin hat, was einfach toll ist. Es macht immer wieder Spaß. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich absolut lohnt.
Ja.
Also auch, wenn man es nicht verbilligt kriegt. Also auch die 70 Euro lohnen sich für das Spiel.
Ja.
Für das, was man bekommt.
Vielleicht nicht der Einsatz, den es dazu auch gibt, weiß ich nicht. Aber man weiß
also
es nicht.
Also das Insert.
Es gibt so einen Sortiereinsatz, ja.
Ja.
Weiß ich nicht, ob sich der lohnt, aber da war ich ja auch bei Gloomhaven skeptisch und möchte ihn nicht mehr missen. Bei Gloomhaven, der Einsatz. Ohne Einsatz Gloomhaven nie wieder.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich finde es dann ganz lustig, weil wir in der beim Attila, wo wir die große Kampagne spielen, der hat 2 Gloomhavens. Da kommt jetzt bald das dritte hin, wenn das deutsche kommt. Und wir spielen das halt mit einem Insert, und das ist das Meeple Reality Insert. Und wir haben das Broken Token und
die Gloombox.
Du hast ja noch was anderes.
Ja.
Und das war dann schon so, das ist dann immer ganz witzig, weil es schon ganz anders ist und beide haben ihre Vorteile und beide haben ihre Nachteile, aber ich möchte auf keinen Fall ohne mehr spielen. Und wir sind schon wieder bei Gloomhaven. Wir müssen die Gloomhaven-Folge machen, Björn, damit wir endlich weniger über Gloomhaven reden.
Alles klar.
Aber Gloomhaven, wir haben ja gerade schon gesagt, das ist ja, es wird ja als Euro-Hybrid genannt. Und ich meine, unser Thema heute sind ja eigentlich Euros auch. Ja. Wir wollen ja eigentlich über Euros reden. Und wir haben uns jetzt mit Odin eins rausgesucht, was uns beiden einfach gut gefällt.
Ja, und über die Klassifizierung von der Komplexität vor allen Dingen.
Ja, also da kommen wir beide miteinander klar.
Ist das so?
Ja, glaube ich schon. Also mit der Komplexität der Spiele, die wir spielen, vielleicht nicht, aber mit der...
Ich meine, man muss ja zur Komplexität sagen, Pegasus zum Beispiel hat ja sich zur Aufgabe gemacht, auf ihre Spiele immer drauf zu drucken, ob es für Einsteiger, Kenner oder was war die dritte Kategorie?
Experten.
Experten, genau, haben die dann immer drauf gedruckt. Einsteiger, Kenner, Experten. Aber das ist eine Art, das zu markieren, um dann auch zu gucken, für welche Zielgruppe ist das eigentlich. Das ist eine gute Sache, der wir aber nicht unbedingt so ganz folgen, ne? Wenn wir das eintragen müssen.
Nee, nicht so wirklich. Ich weiß halt immer nicht, also wir benutzen ja immer sehr viele Ausdrücke, die für uns so völlig klar sind. Mhm. Ich war sehr irritiert, als letztens jemand auf einen Tweet von mir geschrieben hat, ich habe dann mal nachgeguckt, was Eurogames sind. Und ich dachte eigentlich, das wäre völlig klar. Eurogames werden meistens in der Absplittung von Ameritrash Games genannt. Der Ausdruck kommt halt auch aus dem Amerikanischen, denn Eurogames heißen auch German-Style-Games.
Ja, German-Style-Board-Games. Ja. Wegen.
Genau. Oder wegen. Das German-Gate gegen das Ameritrash.
Ja, ja, also das kommt ja daher, weil man irgendwann in den 90ern es hat wohl mit Spielen wie Kylos,
Siedler von Catan.
Kylos, Siedler und sowas zu tun. Puerto Rico, die relativ früh relativ erfolgreich waren. Und die halt sowas hatten wie, was für heute uns normal erscheint, aber sowas hatten wie, alle Spieler bleiben bis zum Ende des Spieles im Spiel. Ja, genau. Das Ami-Trash-Spiele sind oft Ausscheidespiele wie Risiko oder Fortress America, Axis Allies. Das ist das Thema relativ dicht, aber man ist gegeneinander, man scheidet aus.
Ja, und es hat halt eine unheimlich große Glückskomponente und das ist halt eine Komponente, die bei einem typischen Euro halt komplett raus ist, ne? Sondern wir haben oft eine indirekte Spielerinteraktion, also es ist sehr selten, dass man was wegnimmt oder so weiter, also man besetzt vielleicht mal ein Feld, wo eigentlich jemand anders hinkommt, aber man nimmt selten dem anderen was direkt weg oder so, also das ist so.
Würdest du denn sagen, dass das klassische Eurogame ein Arbeitersetzspiel ist?
Also ich habe das lange Zeit so verstanden und habe eigentlich Worker Placement gleichgesetzt mit einem Eurogame, aber Eurogames sind mehr als Worker.
Gibt es Ami-Trash-Spiele, die Worker-Placement sind?
Oh mein Gott, mir fällt keins ein. Da müssten die anderen, die uns zuhören, vielleicht mal was schreiben, ob denen was einfällt. Aber spontan fällt mir nichts ein.
Ich meine, wenn du sowas hast wie eins der ersten und klassischsten auch Gateway-Spiele ist ja Stone Age, wo du auch ein Arbeitersetz-Spiel hast, wo die einzige Interaktion darin besteht, dass man sich Felder wegnimmt. Aber wenn es dann um die Ressourcenverteilung kommt, dann würfelst du. Gut, das kannst du manipulieren, aber da ist ja auch diese Würfelkomponente dabei, wo du sagtest, die wäre ja ganz raus. Da ist ja zwar relativ kontrollierbar, aber ob du ein Gold bekommst bei einer 6, da musst du schon deine Werkzeuge für aufwerten.
Ja, aber ich meine, das haben wir bei Odin auch. Aber die Glückskomponenten, die drin sind, sind halt immer modifizierbar. Meistens.
Ja,
na, also
genau,
es ist nicht so, wenn ich eine 1 würfel, war es das.
Ja. Genau, es ist nicht unkontrolliert und wenn du das Risiko eingehst, dann weißt du das auch. Also es gibt einen Risikobereich, ist schon richtig. Genau, es ist eine kontrollierte Umgebung und du bleibst bis zum Ende des Spiels drin.
Das genau, also ich habe zum Beispiel eine Shadow of Brimstone-Szenario, wo du 4 Stunden lang, wenn du Pech hast, spielst und dann entscheidet ein Würfelwurf, ob derjenige, den du retten musstest, jetzt gestorben ist oder nicht.
Ja,
ne? Also das bestimmt dann nicht unbedingt, ob du das jetzt gewonnen hast. Also du gewinnst das auch, wenn der gestorben ist und du den rausbringst. Aber das bestimmt zum Beispiel darüber, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, was du gemacht hast. Weil wenn du den Tod rausbringst, dann kriegst du nichts dafür. Du hast dann zwar das Szenario geschafft, aber du kriegst keine Belohnung. Und das ist ein Würfelwurf. Das ist zum Beispiel ein total frustrierendes Szenario. Da muss man auch mit klarkommen. Und die Eurogames sind da schon gefälliger.
Man muss da in einem gewissen Mindset sein. Also man muss in einem gewissen Geist. Die Spieleträumer, schönen Gruß, die haben jetzt eine Kasse eingerichtet. Immer wenn die einen Anglizismus benutzen, reden die ganze Zeit darüber, dass sie das nicht tun wollen. Also.
Ja, aber das wäre bei uns todbringend, eine Anglizismuskasse. Das wäre für mich der totale Horror.
Und wir umarmen die Anglizismen. Also, ein schönes Beispiel, um in einem richtigen Mindset zu sein, ist ja das wunderbare Kingdom Death Monster, wo man im Grunde mit Würfeln ein Monster bekämpft. Das Lustige ist, auf dem Weg zu dem Monster gibt es so verschiedene Events, die man eventuell durchläuft, was völlig zufällig ist. Und die Entscheidung dahin gehen dann auch irgendwelche Würfelwürfe, sodass theoretisch die ganze Gruppe schon ausgelöscht sein kann, bevor man überhaupt das Monster trifft. Oder halb blind oder ein Bein ab oder sowas. Das ist großartig, wenn man das entsprechende Mindset hat. Das ist aber auch sowas wie, Eurogames können auch dieses Mindset haben. Wenn du dir Galaxy Trucker anschaust, wo man auch puzzelt am Anfang und dann sein Raumschiff losschickt und dann sich tierisch darüber erfreut, wie dass die anderen Raumschiffe von deinen Mitspielern auseinanderbrechen, dein eigenes Raumschiff eventuell auch auseinanderbricht. Und das ist auch eigentlich ein Eurogame. Und dann aber das auf einen riesigen Sturm losgelassen, also die Puzzle-Komponente ist Euro. Aber dann ist dann wird das quasi ausgesetzt den zufälligen Elementen. Und dann kannst du zwar immer noch ein bisschen taktisch spielen und dein Schiff auch vielleicht taktisch gebaut haben, aber wenn du Pech hast, dann geht halt auch alles schief. Schöne Verbindung.
Ja, aber ich meine, ich glaube, dass der Euro-Begriff natürlich auch mit den Hybriden immer ein bisschen breiter wird. Also ich meine, wenn wir uns Gloomhaven angucken, über das wir jetzt wirklich nicht noch viel weiterreden wollen.
Ich kann nichts dafür. Das macht Martina. Ich kann nichts dafür.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich den Euro-Mechanismus immer noch sehr wenig bei dem Spiel sehe. Egal, wie häufig mir das gesagt wird, wie stark der Euro-Faktor ist. Einfach dadurch, dass ich mein Deck aufwerte und
ich sag dazu gar nichts. Das ist echt was für die Gloomhaven-Folge. Ob das Euro ist oder nicht. Das führt jetzt echt zu weit. Tut mir leid.
Ach man, jetzt werde ich mal abgewürgt.
Ja, ne? Nee, das ist, also wenn wir das Fass aufmachen, dann haben wir noch 2 Stunden extra Podcast-Zeit.
Genau, weil wir wollten uns ja eigentlich über Euros unterhalten. Und ich habe mir natürlich überlegt, wie ich meine Euros einkategoriere.
Aber abgesehen vom Mechanismus jetzt meinst du, sondern nur von der Komplexität.
Genau, also ich habe sich nur mit leichten Euros angefangen habe und die leichten alten Euros von damals waren halt so Tore der Welt, Säulen der Erde, Tobago, sowas habe ich gespielt. Mhm. Sowas habe ich auch total gerne gespielt und das hat dann aber auch gereicht. Also da hat man ein Spiel gespielt, 1,5 Stunden. Vielleicht hat man noch eins gespielt von 1,5 Stunden, aber wenn man dann 3 Stunden am Stück gespielt hat, hat man schon gedacht, okay, ich bin völlig irre. Das hat dann auch gereicht. Also damals hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, viele Stunden mit einem Spiel zu verbringen.
Siedler von Katan? Um das nochmal aufzubringen? Siedler?
Ja, natürlich, Siedler habe ich auch gespielt. Klar, also mit Siedler habe ich eigentlich wieder den Einstieg. Also es war so der typische Einstieg, als ich wieder angefangen habe zu spielen. 2008 war natürlich der Einstieg wieder über Siedler von Catan. Also ich glaube, das ist so ein typischer Einstieg. Das Spiel ist auch nie ganz weg gewesen. Also das hat
Ich finde, Siedler wäre ein schöner Klassiker gewesen. Also sowas, wo man sagen würde, das ist das, was die Leute neben Monopoly in der Spielschachtel haben.
Aber warum wäre? Das ist es doch.
Ich hab so ein frustrierendes Erlebnis heute gehabt. Heute in der Wahn. Samstag wollten wir doch Monopoly-Abend machen. Dann habe ich gesagt, nein, warum denn? Warum hat sich dieses Monopoly immer noch durchgesetzt als das Spiel, was wir Samstagabend den Abend für machen? Warum kann das nicht? Ich habe mir so gewünscht, dass jemand sagt, dann machen wir den Siedlerabend.
Ja, weil Siedler komplexer ist als Monopoly.
Ja, aber es hätte die Gelegenheit gehabt, das abzulösen. Aber vielleicht ist das auch nur die falsche Zielgruppe mal wieder und vielleicht ist Monopoly immer noch, ich weiß nicht. Ich finde es traurig.
Ja, aber es ist immer noch das, was gespielt wird und gespielt.
Was also, übrigens Ami-Trash ist.
Weil es totales Glück ist?
Ja.
Meine letzte Monopoly-Partie ist so lange her, ich kann
es
nicht
ist,
da...
Monopoly ist auch so kurz davor, überhaupt noch nicht mal ein Spiel zu sein. Weil in einem Spiel trifft man Entscheidungen. Was machst du in Monopoly von der Entscheidung? Kaufen oder nicht kaufen? In 90% der Fälle heißt die Entscheidung kaufen. Und dann wartest du, bis jemand vom Glück drauf kommt. Das ist quasi nur, das ist nur
ja,
ist nah dran, eine Aktivität zu sein.
Ja, aber du überlegst jetzt schon, ne? Baue ich da jetzt ein Häuschen drauf oder baue ich was aber Größeres? Also das
wenn du das Geld hast, baust du Häuschen.
Na, aber dann so überlege ich mir, vielleicht baue ich das Häuschen dafür, aber wir reden jetzt nicht über Monopoly.
Du verteidigst gerade Monopoly.
Ja, ich bin gerade völlig irre. Ja, aber also wahrscheinlich nur, weil Monopoly verklärt in meiner Erinnerung ist und ja, das ich will es auch nicht wieder spielen.
Ich habe ja auch eine Gruppe, also ich kenne eine Gruppe, die spielt jedes Jahr zu Weihnachten auf der Familientreffen immer Monopoly. Und okay. Da sind einige dabei, die kennen bessere Spiele, aber trotzdem ist es da immer Monopoly, weil da alte Rivalitäten wieder hochkommen. Es scheint die Leute zusammenzubringen. Wir dürfen es nicht ganz so verteufeln.
Genau. Also so von den leichten Euros, die ich ganz gerne heute noch spiele, ist immer noch, also ich finde das Schlösser des König Ludwigs super. Hab mir auch, das gibt's nur auf Englisch, The Palace of Mad King Louis gekauft von Basia Games, sind die beide. Das ist so eine Art leichtes Euro, was ich wirklich gerne spiele. Das Deus, das alte Tobago immer noch.
Wusstest du, dass es zu dem Mad King of Ludwig, da gibt's jetzt Between
Two,
also es ist von den Between Two Cities.
Genau.
In Abwandlung auch von Stonemaier Games kommt jetzt das Between Two King. Hat der zwei Schlösser gebaut, der König Ludwig?
Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall, ich bin gespannt, weil ich Between Two Cities richtig schlecht fand. Also das war ein Spiel, was überhaupt nicht bei mir gezündet hat. Und ich liebe die Schlösser des König Ludwigs. Ich bin halt gespannt, was von beidem überwiegt und ob ich es mögen werde oder nicht. Also das ist wirklich so ein Spiel, das kann ich dir jetzt überhaupt nicht sagen, ob ich es mag oder nicht.
Du findest das richtig schlecht.
Between Two Cities?
Ja.
Ja, fand ich richtig schlecht. Ich habe das als Print-and-Play-Version gespielt.
Muss ich dem Robert mal sagen, dem wir das zu Geburtstag geschenkt haben, dass wir das trotzdem mal spielen müssen. Ja, wir haben es noch nicht gespielt. Wir schenken ihm mal Spiele und dann spielen wir es noch nicht, weil wir Gloomhaven spielen.
Aber echt, du spielst Spiele, von denen du gar nicht weißt, ob es gut ist oder nicht? Weil du sie nicht selber gespielt hast?
Ich habe jemandem ein Spiel geschenkt. Also wir haben ein Spiel geschenkt, von dem ich gehört habe, dass es gut ist. Allerdings anscheinend nicht von dir.
Nee, wir kannten uns damals noch nicht, als du das gekauft hast.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube immer noch, dass das gut ist.
Ja, also es haben ja auch ganz viele Leute super gefunden. Also
ja, siehst du. Da bin ich ja beruhigt jetzt. Wir werden es auch super finden, weil ich verschenke doch keine schlechten Spiele.
Ja, es ist halt einfach, ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt für einen typischen Spielegeschmack stehe.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber wir mögen mich trotzdem. Mach mal weiter.
Genau. Die nächste Kategorie, also das Interessante ist, wenn ich mir so dieses Familienspiel, Kennerspiel und Expertenspiel so ein bisschen von der SDJ, also von der Spiel des Jahres Jury angucke, dann fangen meine leichten Spiele bei den Expertenspielen an. Passt.
Ja, passt.
Das ist so ein bisschen, ich habe auch eigentlich keine wirklichen Familienspiele oder Spiel des Jahres in meinen leichten Euros, weil ich die eigentlich fast gar nicht spiele. Also ich habe Codenames, ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe Azul, interessiert mich überhaupt nicht. Habe ich immer noch nicht gespielt. Brauche ich auch nicht spielen, werde ich vielleicht mal irgendwann spielen, wenn nichts anderes da ist. King Domino fand ich total langweilig.
Oh, ich finde das nett.
Codenames Azul fand ich super.
Azul fand ich auch okay.
Ja. Cold Express habe ich für die Schule gekauft, habe ich noch nie ausgepackt, müsste ich unbedingt mal machen.
Oh, das ist aber wirklich nett.
Hanabi. Ja. Also ich bin einfach nicht das Zielpublikum. Und was ich total interessant fand, ich habe mir auf Vorbereitung auf die Sendung die Liste des Spiels des Jahres angeguckt. Und bei allen Spielen steht leicht oder mittel. Und bei Dominion, was 2009 Spiel des Jahres wurde, eines der einzigen Spiele des Jahres, die ich wirklich die ganze Zeit noch spiele, bis auf Codenames, steht anspruchsvoll. Und wenn ich überlege, dass für mich Dominion das Einsteigerspiel in der Brettspiel-AG für die Fünfer ist.
Und dann kommt Andor, was Kennerspiel ist.
Genau.
Immerhin. Immerhin spielst du auch ein Kennerspiel von an.
Ja, ich spiele auch ein Kennerspiel. Ja. Dementsprechend also so, ja, also die leichten Euros bei mir in der Mitte sind dann halt so die, für mich die mittelkomplexen Spiele, die schon auch im Spiel sehr komplex sind und sehr komplex zu begreifen sind, in wenn man sie richtig gut spielen will, wie Terraforming Mars oder Great Western Trail oder Terra Mystica. Das sind jetzt ja keine Spiele, die keinen Anspruch haben, aber die sind für mich in der mittleren Kategorie, weil ich weiß, es gibt noch was drüber. Ne? Also das ist einfach so dieses Great Western Trail ist für mich ein super Beispiel. Ich habe letztens auf Twitter gelesen, dass jemand geschrieben hat, es wäre so schwer durchzublicken und zu spielen und so. Ich finde, die erste Partie zu spielen geht total schnell. Nachher richtig gut zu spielen und auf die großen Punktewerte zu kommen und wirklich straight seine Strategien zu fahren, das ist nachher schwierig. Aber an sich ist das, ich bewege mich, ich mache die Aktion, auf der ich lande und guck, dass ich irgendwie genug Rinder nachher oben habe, wenn ich liefere. Also ich finde, das ist ein Spiel, wenn man das gut erklärt, kann man das total schnell spielen.
Da hapert es manchmal einfach dran, nur die Erklärung. Dass man halt, niemanden hat, der das gut erklärt. Wenn ja, du das also, selber also aus den Regeln dir beibringen musst, dann ist das schwieriger meistens. Ne?
Genau, also das ist wirklich sowas, wo ich halt auch, glaube ich, vielen Leuten, die vielleicht Lust haben, mal ein bisschen komplexer zu spielen, was ich immer raten würde, ist, geht auf irgendeinen offenen Spieletreff, geht irgendwo hin, wo euch das vielleicht erklärt wird.
Also, oder weil das oft einfacher in Zeiten ist. Von YouTube-Videos, schaut euch mal ein YouTube-Erklärvideo an.
Ja, genau. Guckt euch YouTube-Erklärvideos an.
Ja,
ja, okay, ich bin kein YouTuber. Also ich
mache keine YouTube-Erklärvideos, insofern bin ich da auch raus. Aber es gibt halt voll genug andere Leute, die das, die wirklich gut die Spiele erklären, wo du dann eher lieber das angucken solltest. Nicht umsonst ist im englischen Spielebereich dieser Watch It, Play It Mensch, Rodney Smith, ja, der ist ganz groß geworden, relativ schnell, weil er halt super gute Erklärvideos macht.
Ja, das muss man auch sagen, die gucke ich manchmal, wenn ich an der Regel scheitere. Also wenn ich eine Regel lese zu einem Spiel, die einfach meistens nicht so gut ist, und dann gucke ich natürlich auch in ein Video rein. Hm. Aber ich muss immer noch sagen, dass dieses mit jemandem zu spielen, der dir das Spiel gut erklären kann, ja, das ist das beste Gateway eigentlich, um da hinaufzugehen. Ich wäre nie dazu gekommen, mittelkomplexe Spiele zu spielen oder später die komplexen, wenn ich sie mir hätte selbst beibringen müssen. Hm. Oder von einem schlechten Erklärer. Ich habe das Glück gehabt, jemanden zu haben, der wirklich gut erklärt hat, und dementsprechend habe ich auch sehr gut den Einstieg in solche Spiele gefunden. So dass ich das inzwischen selber erklären kann und selber andere Leute wieder dazu bringen kann, auch solche Spiele zu spielen. Great Western Trail war zum Beispiel ein Spiel, das habe ich selbst in meiner Frauenrunde. Ich habe einen offiziellen Brettspielabend noch, der halt auch ganz offiziell und offen ist für jeden. Und dann habe ich halt schon eine Frauenrunde, die halt eher auf einem unteren Komplexitätslevel Euros spielt. Und die haben zum Beispiel Great Western Trail auch super gefunden. Hätten sie nie, wenn man es ihnen nicht gut erklärt hat. Ja, und das ist einfach sowas, wo ich denke, ja, das sind Spiele, Terraforming Mars, Terra Mystica, Great Western Trail, wo du sehr leicht, sehr einfach, wenn du es gut erklärst, schon mitspielen kannst. Hm. Die dann zu meistern, das ist das, was dann, glaube ich, die Komplexität bringt.
Also,
Björn ist still.
Ja, ich überlege gerade, wenn ich so an meine Spielegeschichte zurückdenke, ich habe halt mit 9 Jahren mir Hero Quest gewünscht und gekauft und Erweiterungen dazu gekauft, mir das selber angelesen, um das dann meinen Freunden beizubringen, damit die das mit mir spielen. Und ich habe mir halt auch die Battletech-Box geholt und ich habe halt die MB Game Master Serie Access and Allies war das damals und Shogun gehabt. Das sind relativ komplexe Amitrash-Spiele, die ich aber auch dann gespielt habe, und ich kann mir das nicht anders erklären, als dass ich das selber gelesen habe, so im Nachhinein, und dann den anderen auch erklärt habe. Insofern, die Hürden damals waren größer, aber wir hatten ja nichts. Ne?
Ja, und da wird mir immer gesagt, ich wäre alt.
Ich bin immer noch jünger als du.
Ja, ich weiß.
Das war ein Jungspund. So ein Jungspund. Ja.
Ja, zum High Level, also zu dem, was einfach nochmal alles so ein bisschen toppt, ist halt für mich dann in der Komplexität nochmal höher, aber auch in der Planbarkeit, die sein muss. Also ich glaube, das sind halt einfach Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen kann oder auch nicht mit viel Spaß spielen kann, wenn man nicht von vornherein eine gewisse Strategie fährt und die von den Möglichkeiten her und der Komplexität her nochmal größer sind. Das muss nicht immer ein Plus sein. Also Lisboa zum Beispiel ist für mich so ein Spiel, was schon komplexer ist, was auf dieser Liste für mich steht. Das ist es aber einfach nur wegen der Regel und wegen den so vielen Möglichkeiten, die nochmal Odin toppen. Also wenn man die Regel durchliest, fragt man sich, okay, und was soll ich jetzt spielen? Und im Endeffekt ist es irgendwie eine Karte nehmen und eine Karte spielen. Aber es sind so viele Möglichkeiten, dass man völlig verwirrt ist.
Hast du mal Twilight Struggle gespielt?
Ja, klar.
Würdest du auch sagen, dass es eher dann komplex?
Ja, aber das ist ja kein Euro.
Ja, gut, das geht ja in Richtung Wargame. Aber es ist nett verpackt. Genau. Aber würdest du dann schon vom Komplexität, stell dir vor, es wäre ein Euro, würdest du sagen, im Gleichgewicht des Schreckens ist ein komplexes sein?
Ist schon natürlich. Okay. Also einfach, weil ich ja auch mir die Karten überlege, die mein Gegner haben kann und so weiter. Das ist ja einfach vom Mitdenken und vom strategischen Denken einfach sehr hoch.
Was ist mit Puerto Rico?
Mitte?
Weil, Mitte. Ja, du kannst ja Puerto Rico, wenn du das nicht drauf achtest, in welcher Position du bist und was dein Nebenmann genommen hat, dann kann das ganz schön bitter ausgehen. Weil wenn du dann darauf achtest und die anderen nicht, dann kannst du das sehr dominieren.
Ja, okay, aber dann dominiere ich auch ein Fest für Odin, was für mich auch in der mittleren Komplexitätsskala ist, wenn die anderen nicht darauf achten und ich spiele ein Spiel einfach besser. Also ich dominiere meistens auch Great Western Trail einfach. Also, aber das ist ja auch das, was du gesagt hast. Ein Fest für Odin, würdest du gewisse Strategien ausprobieren, einfach, wenn du das mit neuen Spielern spielst, damit es halt auch vielleicht einfach gerechter ist, als das, wenn du dann deine Super-Sieg-Strategie durchfährst.
Das ist ja das, was man mit Eurogames dann auch machen kann, weil du halt auch eher mehr für dich spielst als mit den anderen, wenn du schlechter hast. Also nicht, wenn du, das ist falsch. Nicht, wenn du schlechter hast, sondern wenn du halt klassischere hast. Weil die Neuen versuchen ja dann doch schon die Interaktion irgendwie herzustellen durch irgendwelche Kniffe und Tricks.
Genau. Ein ganz neues, komplexes Spiel habe ich gespielt, Founders of Gloomhaven. Mhm. Ich glaube, das hatte ich in der ersten Folge oder so erwähnt. Das ist auch super. Also das ist auch, wo ich einfach... aber das ist auch so komplex, dass man, also selbst wir haben es zu zweit gespielt und wir sind beides Vielspieler, komplex Vielspieler und haben Regelfehler drin gehabt. Na, also einfach, weil dann halt auch die Regeln komplex sind und so weiter, weil man gar nicht alles am Anfang überblickt, wenn man sich das beim Lesen sozusagen beibringt. Also das sind für mich so Spiele. Ne? Antiquity, also alles Plotter-Spiele. Also Plotter ist halt ein Verlag, der Spiele rausbringt, die sehr harte Interaktionen haben. Na, also wirklich, wo man sich halt auch richtig ausschießen kann. Also das muss man mögen. Also man muss mögen, dass man halt, dass jeder Zug, den du machst, wichtig ist.
Na, das wäre dann in einem leichteren Niveau, wäre es dann so ein Vlada-Spiel wie, wie weiß ich, Dungeon Lords zum Beispiel. Wenn du da nicht aufpasst, dann da gibt's ja, in Dungeon Lords baut man ja seinen Verlies aus, man ist ein böser Herrscher, will dann Helden hinlocken und die anderen versuchen dann möglichst sich selber leichte Helden hinzulocken und dem Gegner die schweren zu überlassen. Wenn du dann Mitspieler hast, die genau wissen, wie man die Helden manipuliert, sodass die schwierigen zu deinem Gegner gehen und du bist dieser Gegner und dann laufen da der Paladin durch dein Labyrinth und haut alles kaputt und du kannst dich davon nicht mehr erholen. Und das ist dann, wo du wirklich zurückgeworfen wirst.
Ja. Genau.
Wenn du und das magst, dann ist dann so ein Splotter-Game wahrscheinlich genau das Richtige für dich in komplexer.
Genau, wenn man dann noch doch eine Stufe höher möchte. Aber das sind halt wirklich Spiele, also da sitzt man halt auch seine 3-4 Stunden dann dran. Und das ist dann schon so, wenn man das nicht mag, dass jede Aktion, und zwar von der ersten, die du machst, ist es wichtig, was du machst. Und das ist halt schon, das kann sehr hart sein.
Da braucht man halt auch die gewisse Lernkurve.
Genau, also das ist das erste Spiel, spielst du irgendwie ums Überleben. Also meine erste Integrity-Partie war ganz schlecht. Also richtig schlecht. Aber das ist halt, da hast du gar keine Chance. Also du spielst das erste Mal und versuchst überhaupt erstmal mitzukriegen, was du alles machen kannst. Also da muss man dann halt auch die Zeit, die Muße, die Gruppe zu haben, die dann solche komplexen Spiele auch gerne mehrmals spielt. Weil das ist halt, glaube ich, das größte Problem an diesen ganz schwierigen Euros, dass die erst richtig Spaß machen nach ein paar Partien. Also ich habe bei meiner ersten Partie Odin schon super Spaß gehabt, auch wenn ich richtig schlecht war. Also ich habe auch mein Tableau nicht voll gekriegt und gar nicht und war auch da ein bisschen nicht überfordert, aber man hatte nicht so den Fokus, den man brauchte. Ist das bei diesen Spielen teilweise schon schwierig? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Lieblingsmännern, mit denen ich die ganze Zeit spiele, sage, komm, lass uns Lisboa spielen, schreien zwei von denen auf keinen Fall. Weil die erste Partie, in dem deren Kopf so schlimm war, dass sie auf keinen Fall wieder Lisboa spielen wollen.
Das ist das Gleiche, was du auch mit im Wandel der Zeiten hast. Wenn du eine Spielergruppe hast, die damit anfängt, dann geht das noch so. Aber ich habe das damals auch gelernt im Wandel der Zeiten. Through the Ages, damals hieß es noch. Mhm. Und da habe ich das mit den Vielspielern gespielt, dessen Lieblingsspiel das auch noch war. Und die haben gesagt, du musst das mal spielen, das ist wirklich gut. Und ich habe dann da gesessen und ich habe auch um mein Überleben gekämpft im ersten Spiel, was wirklich, wirklich schwierig war. Und später kommen dann noch die Interaktionen, die dann heißt, Krieg um das, Krieg um das. Genau. Und dann haben die dich total ausgenommen. Und dich davon dann wieder erholen, das hat dann auch, da bin ich dann dafür gelobt worden, dass ich mich relativ schnell wieder erholt habe, davon, dass sie mich niedergeknüppelt haben. Und das ist ein hartes Spiel. Wandel der Zeiten ist ein hartes Spiel. Ja,
genau. Das wäre für mich auch auf diesem Level auf jeden Fall.
Ja, es ist unerbittlich, ja. Das kann man schon sagen. Aber es macht Spaß. Ist toll.
Genau. Aber ich glaube auch, das ist ein Spiel, wo man wirklich die Karten kennen muss. Also ich habe ja auch letztens erst meine Erstpartie gehabt von Im Wandel der Zeiten und ich habe ja die ersten zwei Zeitalter gedacht, die ersten drei Runden, ich wäre super mit dabei, weil ich mit einem so überlegenen Spieler gespielt habe, der mich das hat gar nicht spüren lassen, wie überlegen er ist, sondern für den das völlig klar war, in der letzten Runde macht er mich einfach nieder und genauso war es. Das war aber in Ordnung, also dadurch lerne ich halt auch. Also ich wachse gerne an Spielern, die mir überlegen sind, damit ich dann halt auch dementsprechend lerne.
Das ist dann auch bei solchen Spielen, für mich habe ich da auch noch keinen Zusammenhang gesehen, welche Kombination von Wunder, von Anführer in irgendeiner Weise dann irgendeine Kombo sind. Das erschießt sich einem dann auch nicht. Und später weiß man dann, aha, wenn du den Anführer hast, dann hast du damit nicht nur eine Synergie, sondern eine richtig gute Kombination, ja. Ich weiß nicht, ob ich der Typ bin, der dann das Spiel so oft spielen möchte, um dann diese Synergie auch rauszufinden und dann mehrmals zu spielen. Weiß ich nicht, ob ich der bin. Dann spiele ich lieber was anderes.
Naja, also deswegen ist die Klassifizierung, wenn ich sage, das ist leicht, mittel und high, das hat immer auch damit zu tun, in welcher Verfassung man gerade ist, mit wem man gerade spielt, wie viel Zeit man hat und worauf man Lust hat. Also auch bei uns sind jetzt in der Zeit, in der wir renoviert haben zum Beispiel, habe ich kein Lisboa auf den Tisch gepackt oder eine Antiquity oder so, sondern da ist dann halt auch ein Whistle Stop gekommen oder ein Crazy Words oder sonst irgendwas. Also dann werden halt schon auch die leichteren ausgepackt, weil man gar nicht so die Lust darauf hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass man wertet. Also ich glaube, das ist einfach, man muss das spielen, worauf man Lust hat. Und es ist auf keinen Fall eine Wertung, wenn man irgendwas mir fehlt das Wort. Einsortiert. Ja, es ist langsam spät und
ja, wir haben ordentlich gepodcastet heute wieder.
Ja.
Wir kommen so langsam auf unser Niveau, was du immer wolltest, ein richtig langer Podcast zu werden.
Echt? Dann kommen wir auf unsere 2 Stunden.
Ja, knapp.
Ja. Da muss der Björn einfach ganz viel rausschneiden von dem, was ich so dummes Zeugs geredet habe und dann geht das dann so auf den 1,5 Stunden.
Aber der Podcast heißt Fuchs und Bär, nicht nur Bär.
Tja, der Bär hat ja eh seinen anderen Podcast noch.
Danke, dass du ihn lobend erwähnst, aber...
Genau, ne? Also wenn ihr nicht genug vom Bären kriegen könnt, dann müsst ihr einfach die Chaosbären noch dazuhören. Ja, aber dann sind wir doch eigentlich am Ende, oder?
Ja, aber...
Mit diesem schönen Schlusswort.
Ich möchte auch noch lobend erwähnen, also die ganzen anderen tollen Podcasts, die uns auf teilweise sogar erwähnt haben, wie zum Beispiel den Ablagestapel, der Dirk. Schöne Grüße zurück, vielen Dank dafür. Und die Brettspielrunde zusammen mit ihrem... mit dem
Jasmin und Jan.
Ja, aber der Podcast heißt Reingespielt.
Reingespielt, genau.
Ja. Der auch übrigens sehr toll ist. Wo ich erst dachte, der ist gar nicht so toll, aber dann habe ich bin von der vierten Folge besonders begeistert gewesen. Aber die sind alle schön.
Die sind alle schön.
Besonders die fünfte Folge, wo wir erwähnt wurden.
Ja, ab Minute 25 und beim Ablagestapel war es was? 2 Stunden 19.
Man kann sich den ganzen anhören. 2 Stunden, der ist viel länger als wir.
Ja, genau, guck mal, wir sind total kurz und der redet alleine.
Und der redet alleine und ist viel länger.
Und ist viel länger. Guck mal, da können wir auch 4 Stunden machen.
Wir müssen so viel lernen noch.
Machen wir bei Gloomhaven. Ja, wir lernen ja eh ganz viel dazu.
Ja.
Also, das finde ich eh irgendwie das Spannende, wie man sich dann vielleicht doch entwickelt und verändert. Und ich finde die Zeit gerade eh total spannend.
Ja, das ist super. Und wir fühlen uns richtig wohl in dieser tollen Umgebung unserer kleinen Brettspielblase.
Auf jeden Fall, die Brettspielblase ist super.
Mit dem Aufstehrätsel.
Ja, genau, wir haben überhaupt nicht über unsere Zeit der Vertretung geredet.
Das ist nicht so wichtig wie überhaupt das Aufstehrätsel von unserem lieben Bretterwelt.
Genau. Das machen wir jeden Morgen sehr gerne, wenn der Björn dann mal früh genug aufsteht.
Bären schlafen ja immer so lang.
Ja. Aber damit
aber auch einen schönen Gruß dahin übrigens.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir uns kennengelernt hätten ohne das Aufstehrätsel.
Ich weiß es auch nicht. Es tut uns leid. Also er ist schuld.
Er ist schuld.
Es tut uns leid, dass wir uns kennengelernt haben.
Er ist an allem schuld. Am Kuchen.
Wahrscheinlich. Wie fängst du noch mit dem Kuchen an?
Genau, das ist das super Schlusswort.
Ja.
Wie immer, wir haben jetzt ja eh schon über Twitter erzählt. Also ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, wenn ihr mehr noch von uns hören wollt.
Fuchs und Bär, ja, @Fuchs und Bär.
@Fuchs und Bär. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, uns hat doch jemand geschrieben, wie das heißt.
Ist das so?
Ja, oder hat mir das jemand per PM geschrieben?
Und du hast mir nichts mitgeteilt, ja, super. Du kriegst die ganzen Zuschriften und ich habe nicht eine Zuschrift oder eine PM über den Podcast bekommen. Ist egal.
Genau, schreib dem armen Yellow Geek Bär auch mal PMs.
Yellow Geek Bär, nein. Ist okay, wenn du das
genau, machst. Genau, also der Yellow Geek Bär.
Dann bist du quasi meine Sekretärin und filterst die ganzen Nachrichten.
Genau, also ich gebe auch das meiste wirklich weiter, was ich zugeschickt bekomme. Mein Account ist missbaby_in. Auch immer noch eine Webseite, die immer noch falsch geschrieben ist. Es ist der Fuchs und Bier.
Statt
Fuchsbär, ja. Also B-E-A-R geschrieben. Findet ihr aber auch über Twitter. Und wir freuen uns, wenn ihr reinhört, wenn ihr kommentiert, wenn ihr schreibt, auf was ihr euch freut, was ihr doof fandet. Ob ihr eine Gloomhaven-Folge von uns haben möchtet. Obwohl, da habt ihr kein Abstimmrecht, weil wir werden auf jeden Fall irgendwann eine machen.
Ja.
Aber vielleicht wollt ihr sie früher haben.
Das hier war auf jeden Fall der wunderbare Podcast, die Folge 3 erst.
Es ist erst 3, ja.
Von Fuchs und Bär mit Marina und Björn. Macht's gut.
Tschüss. Was hast du jetzt nicht wirklich gesagt?